Auf einen Kaffee mit Moritz.
Hallo und herzlich willkommen, meine kleinen Freunde, zu einer weiteren Folge Auf einen Kaffee mit Moritz im Some City Podcast. Wie ihr wisst, ich lade nur Legenden ein. Heute eine deutsche, aber auch norwegische Legende, rübergezogen aus Liebe und Leidenschaft. Wir hören davon später noch mehr, aber mit den Worten Hi Kai, willkommen zu deinem Podcastin. Ja, aber du hast deine komfortable Socke.
Herregud, tusen takk, Moritz. Dette var kjempehyggelig. Jeg gleder meg til å være her.
Ganz genau. Was ich sagte ist, hallo Kai, willkommen zu diesem Podcast. Ich hoffe, du hast bequeme Socken an. Was Kai gesagt hat, keine Ahnung. Duolingo hat mich da nicht hingeführt.
Ich habe dich natürlich beleidigt, wie du aussiehst. Das ja. ist eine Unverschämtheit. Nein, hallo, guten Tag. Grüß dich, Moritz.
Moin, Kai, wirklich, ernsthaft, das ist für mich, ich muss sagen, eine wahre Traumfolge. Denn, wie ihr auch später in dieser Folge noch hören werdet, warum, ist es für mich heute ein ganz besonderer Tag. Kai, wirklich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir eine kleine Runde im Some City Podcast-Universum rumkreist.
Ja, du, sehr, sehr gerne. Das ist ja super nett. Und wir haben ja gerade im Vorgespräch schon ein bisschen versucht auszuloten, dass wir uns ja schon eine Weile irgendwie so kennen, dann genau. irgendwie uns schon mal getroffen haben. Und deswegen, du bist mir natürlich ein Begriff und ich habe mich total gefreut über die Einladung. Und ich habe mir sogar einen Kaffee noch gemacht, damit es auch zum Podcast passt.
Perfekt.
Den schlürfe ich jetzt hier ab und zu zwischendrin und dann freue ich mich auf unseren Talk.
Sehr schön. Kai, du bist jetzt zarte 49 Jahre alt. Hast im Juni Geburtstag. Du bist noch jung und knackig, meine Güte.
Ja, total.
Aber du hast ja auch schon einiges durch in deinem Leben. Ich sag mal, du hast als Journalist angefangen, so wie ich das lesen konnte. Hast für Online-Portale oder auch für Prinz die Zeitung und für UFM sogar gearbeitet, fürs Radioprogramm. Wie bist du sozusagen in diese Medienschiene reingekommen?
Ja. Ja, das ist total interessant immer. Ich hatte sogar das jetzt wieder vergessen, dass ich ja auch so Prinz-Sachen schon gemacht habe damals. Ja, also bei mir ist das so eine, finde ich, ich wusste immer schon als Kind irgendwie, dass ich so ein gewisses Sendungsbewusstsein habe. Das ist in erster Linie motiviert durchs Geschichten erzählen. Ich fand immer Storytelling schon irgendwie geil. Und ich wollte eigentlich immer Filmregisseur werden. Ich wollte unbedingt Filme machen. Ich war totaler Filmfan. Ich habe mich dann auch mal beworben mit zarten 19 Jahren an der Filmhochschule oder an mehreren Filmhochschulen mit unheimlich peinlichen Mappen im Nachhinein, wenn man sich das nochmal anguckt. Da ist dann irgendwie nichts draus geworden. Aber ich war immer schon so auf dieser Spur und habe dann aber auch gemerkt, okay, es ist schon das Akustische irgendwie, also Radio fand ich immer toll, Hörspiele kommen wir ja auch noch drauf, dann sicher. Und so war dann, ich kürze jetzt mal so ein bisschen ab, der Weg, als ich dann schon studierte in Frankfurt am Main, in meiner Heimatstadt, zum Stadtradio nicht weit, was ja auch was ist, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil es noch so ein analoges Ding ist. Wir sind ja heute im digitalen Internetalter hat jeder einen Podcast. Ich glaube, meine Mutter hat auch einen mittlerweile. Und du kannst viel schneller starten. Und bei uns war das früher eben so, ja, wie macht man das denn? Und dann hat mich ein Freund und Studienkollege zum Frankfurter Stadtradio, Radio X, mitgebracht. Und wir haben damals eine Kinosendung gemacht. Einmal die Woche, eine Stunde mit Interviews, mit Filmbesprechungen. Es war ein Riesenaufwand für kein Geld, aber so 3-4 Jahre lang eine ganz tolle Schule. Also da habe ich Radio machen gelernt, ja. Und bin dann von da irgendwann zum Hessischen Rundfunk gewechselt. Die hast du ja schon erwähnt, diese Jugendwelle, die hieß dann später UFM, die hieß damals noch HRXXL.
Okay.
Und war so ein kleiner Ableger, so ein Ableger von HR3 erstmal, der Popwelle. Und da war aber auch noch so ein Spirit, dass man sich so ein bisschen ausprobieren konnte. Und da bin ich dann auch erstmal so als Kino-Kai, also die haben Leute gesucht, die Filmbesprechungen machen. Und da konnte ich dann so ganz gut kombinieren, dieses Film-Geek-Interesse, was ich immer schon hatte, mit eben einem journalistischen, kulturjournalistischen Ansatz. Wie macht man denn, wie bespricht man denn Filme, wie macht man sowas? Und habe das eine Weile gemacht und bin dann so zu meiner zweiten Liebe eigentlich gekommen, die ich eher so ein bisschen privat gebaut hatte, nämlich Radio Comedy.
Ja.
Die habe ich ja mit meinem alten langen Freund Sven Buchholz mit dem etwas ja unspektakulär betitelten Duo Kai und Sven betrieben. Ja. Und wir haben quasi, seit wir wirklich also jugendliche Kinder waren, so im Kinderzimmer irgendwie eigene Hörspiele gemacht und dann eben auch so Sketche, wie man damals das noch nannte, und sind dann immer ein bisschen professioneller geworden und haben eben wirklich dann sowas gemacht, was man dann später Radio-Comedy nannte, und sind dann auch darüber zum Hessischen Rundfunk, haben da verschiedene Radio-Comedy-Serien gemacht und dann auch weiter zu anderen ARD-Wellen. Also wir haben bei 1Live Sachen gemacht, für den WDR und dann später bei Enjoy, das war dann bei euch ja. Im Norden, beim NDR, und haben dann so Radio-Comedy-Serien produziert, komplett alles selbst gemacht, gesprochen, geschrieben, geschnitten, geföhnt, gewaschen, gelegt. Und das war natürlich dann auch wieder eine unglaubliche Schule.
Ne, weil ich habe damals mal reingehört in euer Album, was ihr rausgebracht habt. Es ist wirklich Badesalz. Ich sag, es ist total Badesalz, ne?
Total, also, ja. Badesalz waren die großen Vorbilder von uns, da aus Hessen kommen sowieso, und dann aber auch diese Art von Character Comedy, kann man wahrscheinlich sagen. Ne? Das ist, bei uns ging es jetzt weniger darum, dass wir als Kai und Sven irgendwie lustige Anekdoten erzählen oder Kabarett machen oder wie man es damals noch so genannt hat alles, sondern wir waren immer interessiert an irgendwie verrückten, lustigen Figuren. Wir wollten immer irgendwelche crazy Situationen und Figuren ausmalen, und es gab dann auch manchmal so ein bisschen Reibung im Radio, weil du natürlich da so ein bisschen mehr auf Punchline auch gehen musst.
Ja.
Und so in so ein Format reinpassen musst. Also da gab es dann schon auch manchmal irgendwie schüttelnde Köpfe, wenn die sich anhören mussten, was wir wieder gemacht haben. Aber das war immer so unser Faible. Und Badesalz hat das ja ähnlich gemacht. Und die waren die ganz großen Helden. Und das war dann ein Highlight, dass wir später mit denen auch mal zusammenarbeiten durften. Und es hat mich ganz, ganz tief getroffen, dass jetzt Gerd Knebel verstorben ist.
Ja.
Die eine Hälfte von Badesalz, ganz kürzlich erst. Und ja, das waren und sind große Vorbilder, absolut.
Das glaube ich. Diese Radio-Kabarett-Geschichten, ich kenne das selber. Mein Vater hat damals auch Kabarett gemacht mit seiner Band Tante Martha. Die haben auch für Didi Hallervorden zum Beispiel geschrieben.
Ah, super.
Und ist dann zu Radio Hamburg gewechselt und hat da ein Comedy-Programm gehabt. DJ Nodi. Findet man nur noch, leider Gottes, auf diesen Original-CDs, wo ich mir vor einigen Jahren mal noch mal ein Exemplar gekauft habe, damit ich nochmal nachhören konnte und meinem Vater dann halt geschenkt habe.
Aber es ist komisch, ne, weil es gibt diese Zeit, mir geht es auch so. Also wir haben natürlich alle unsere Sachen archiviert.
Ja.
Und du hast schon erzählt, wir haben so 2-3 CDs auch rausgebracht, dann über den Hessischen Rundfunk und ein anderes Label. Und die sind aber, die gibt's nicht im Streaming. Die sind in dieser Vor-Zwischenzeit entstanden, ne? Also so alles so Anfang der 2000er, wo man das eben ja noch in erster Linie auf CD oder auf Tonträgern rausbringen musste vor dem Streaming. Und da gibt's ganz viel Zeug, was so ein bisschen verschollen ist, wenn das nicht im Nachhinein zugänglich gemacht wurde nochmal, was wir auch versucht haben mit so ein paar Kai und Sven Sachen noch.
Ja.
Dann ist das einfach weg. Und deswegen hat es so was Besonderes, wenn man dann so CDs noch findet. Ne?
Das war wirklich ein Kampf, ne? Weil das war so auch ausgeschrieben, nur noch ein Exemplar verfügbar in diesem Laden, der dann da auch noch original verpackt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ja, ich gebe diese 30 Euro für diese CD wirklich aus.
Von deinem Papa.
Von meinem Papa. Genau, super. Das ist einfach. Und ich habe diese CD damals, hatten wir natürlich im Original, ich habe sie immer rauf und runter gehört und kannte eigentlich alle Sketche immer noch komplett auswendig, wirklich so nach Jahrzehnten. Ja. Und das ist einfach geil. Also wenn man wirklich auf so einen Kram noch zurückgreifen kann. Und da, bei dieser Kai und Sven-Geschichte, Radio ist ja sozusagen dann auch das Programm Die Ferienbande entstanden.
Ja, genau, richtig. Das war dann eigentlich so ein Nebenprodukt, weil irgendwie die Frage aufkam, habt ihr irgendeine Idee für so eine Sommercomedy?
Ja.
Wir brauchen sowas im Sommerprogramm, vielleicht mal ein bisschen was Besonderes machen und so. Und dann haben wir gesagt, ja, Moment, ich hatte mir mal notiert, ich habe diesen Post-it auch noch, diesen Original-Post-it mit der Idee, wo draufsteht, die XXL-Ferienbande, Parodie, drei Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde.
Ja.
So. Und das war der Grundansatz. Mehr gab's erstmal nicht, weil mir dann aufgefallen war, es gibt tatsächlich eigentlich keine direkte Parodie auf diese Jugendhörspielserien der 80er, mit denen wir so alle aufgewachsen waren, gefühlt in meiner Generation. Und es gab sowas wie die drei Klammeraffen. Das war so ein Versuch mal. Das war aber, hatte ich auch nur mal irgendwo auf einer CD irgendwo rumfliegen. Das fand man sonst nirgends. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann entwickeln wir mal sowas. Wir fangen das mal an. Das war dann im Sommer 2003. Meine Damen und Herren, es ist
Wahnsinn.
Reicht weit zurück. Da haben wir gesagt, so komm, wir machen das jetzt mal. Okay, und dann war der Name da, die Ferienbande. Und wir haben uns natürlich sehr an TKKG angelehnt. Ne? Also
ja.
Wir haben dann gemerkt, da ist das größte Potenzial für Parodie, da ist die größte Reibung. TKKG natürlich, immer dieser deutsche Kontext, die waren immer so ein bisschen die uncoolen Stiefgeschwister von den drei Fragezeichen in so einem, in so einer diffusen 80er Jahre Bundesrepublik mit einem sehr wertekonservativen Blick auf die Gesellschaft und auf die Welt. Aber irgendwie hat es auch was Warmes, Gemütliches, Schönes gehabt. Ja, die Fälle waren nie so gruselig, gefährlich gefühlt wie bei den Fragezeichen. Und dann waren diese Figurenzeichnungen auch schön extrem. Du hattest diesen Anführer, diesen bisschen zum gewaltneigenden Tarzan. Dann hast du den Computer Karl, den adipösen Bröckchen und dann das Mädchen Gabi. Und das war für uns dann so die Blaupause zu sagen.
Du hast gerade Bröckchen genau gesagt.
Ach geil, siehst du, geht schon los.
Es kommt, du hast es schon einfach drin, das finde ich sehr gut.
Klößchen. Pardon, Bröckchen war es dann bei uns.
Ja.
Genau, siehst du. Und deswegen war das dann leicht, die so zu überspitzen. Und dann haben wir eben uns noch ein bisschen auch auf die Ästhetik eingeschossen. Also haben dann irgendwie gesagt, die sprechen halt alle irgendwie so völlig over the top, überkandidelt. Und es gibt eigentlich keine Stories, keine Plots. Die stolpern nur irgendwie über sich selbst und denken, da gibt's einen Fall. Und diese Catchphrases, die sich gegenseitig ausschießen permanent. Und so haben wir dann erstmal, ich glaube, es waren 6 Radiofolgen gemacht, so kleine Mini-Hörspiele. Und die waren dann so, ich war da auch selbst im Urlaub, als die gesendet wurden. Also ich habe das irgendwie so gar nicht mitbekommen. Die liefen dann so und man hatte so das Gefühl, das hat sich so versendet. Und dann erreichten mich plötzlich mehrere E-Mails aus der Redaktion, irgendwie begeistert. Es gibt ein Riesenfeedback zu eurer seltsamen Ferienbande hier. Die Leute freuen sich total. Gibt's da noch mehr? So, was sollen wir denn da antworten? Und ich war so, hab dann irgendwie Sven angerufen, so, okay, scheinbar scheint es irgendwie ganz gut abzugehen. Und dann kann ich mich auch noch gut dran erinnern, meldete sich jemand von rockybeach.com. Also
oh geil,
einem,
ich kenne die Seite. Ich bin
genau, ein riesen Informationsportal für alles zum Thema drei Fragezeichen, die also eine unerschöpfliche Infoquelle sind, auch für uns ja bis heute. Und die sagten irgendwie hier, geil, super, gibt's es irgendwo da, eure Fanbande? Kann man das irgendwo mal runterladen, so als MP3 und so? Und da haben wir gemerkt, okay, Moment, irgendwie haben wir, glaube ich, hier was getroffen. Wir haben hier so ein, weiß nicht, ob man das Zeitgeist nennen will oder irgendwie so ein Thema. Es scheint einen Bedarf zu geben, das irgendwie satirisch aufzuarbeiten. Dann lasst uns das doch mal genauer angucken. Vielleicht machen wir da noch mehr draus. Und das war eigentlich dann der Startschuss zu sagen, so, eigentlich ist es doch jetzt ein No-Brainer. Jetzt muss doch ein Hörspiel kommen, ein Langhörspiel.
Mega geil.
Auf CD sozusagen. Und wir hatten ein Management zu diesem Zeitpunkt, was uns betreut hat und was uns immer groß rausbringen wollte als Radio-Comedians und sonst wie. Und wir waren immer so ein bisschen schwierig und wussten immer nicht so wie. Und die haben aber damals dann gesagt, hier, pass auf, das ist doch eine super Idee. Dann mach doch jetzt ein Langhörspiel. Und das war, glaube ich, unser Manager damals, der sagte, wollt ihr nicht mal ein paar von diesen Originalsprechern fragen, ob die mitmachen wollen?
Oh, geil.
Und wir waren so, ja, stimmt eigentlich. Könnte man doch eigentlich mal machen, ja. Und dann haben wir das getan und hatten dann bei der ersten Folge, die noch in diesem Jahr erschienen, also 2003 im Dezember, Die Ferienbande und die entsetzlichen Ferien.
Eine der besten Folgen überhaupt, ernsthaft.
Das ist auch wirklich, das war so eine tolle Zeit. Waren dann tatsächlich Oliver Rohrbeck, also Justus Jonas himself, Lutz Mackenzie, die große Erzählerlegende, unter anderem von den fünf Freunden, als Hauptsprecher dabei und Konrad Halver, den wir durch Zufall eigentlich auch noch entdeckt hatten, also eine legendäre Europa Spreche. Sehr gut, du hast den sehr gut drauf.
Lass doch mal probieren hier. Was habt ihr für lustige Haare und eure Frisuren?
Oh, als wäre er noch hier. Konrad ist ja auch leider schon verstorben vor über 10 Jahren, glaube ich. Aber der war eben, man kennt ihn aus den Winnetou-Hörspielen von Europa und er ist im Prinzip auch der Mann hinter dem ersten Huibu. Hörspiel bei Europa, hat Regie gemacht für Andreas Beuermann, also den Chef von Europa, bevor Heike-Dine Körting, die ja dann jetzt den ganzen Fame hat sozusagen, war Konrad Halver instrumental, so dieses Hörspielthema so auf die Spur zu bringen und halt wirklich auch so eine Legende. Und den haben wir wirklich durch Zufall eigentlich entdeckt, als wir ein Studio in Hamburg gesucht haben, um Lutz Mackenzie aufzunehmen. Und dann hat uns jemand die Graceland Studios von Konrad Halver empfohlen. Und wir waren so, Moment mal, wie bitte, Konrad Halver? Und dann, als er die Tür aufmachte und vor uns stand, war so, ach du Scheiße, das ist Konrad Halver, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und dann haben wir gleich mit ihm irgendwie so angedockt und haben ihm dann noch diese Rolle auf den Leib geschrieben, die du gerade schön performt hast, nämlich Strandkorb Norbert.
Kannst du dich noch daran erinnern, der Musikmacher für euch, für die Ferienbande? Mhm. Das war ein recht junger Kerl. Ich weiß seinen Namen leider nicht mehr.
Kann ich dir gleich sagen. Viktor Weimar, ein alter Kumpel von uns. Ja, genau.
Mhm. Ich schwöre dir, ich habe aus diesem Hörspiel, habe ich die Musik nach Konrad Halver, diese Ziehharmonika-Te, habe ich mir als Klingelton geschnitten und habe das wirklich bestimmt 1,5 Jahre als Klingelton gehabt. Wie und geil. Man hörte immer noch so, tschüss, 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 am Ende dann drin. Es ist so gut.
Und super.
Dieser Viktor Neumann?
Weimar.
Viktor Neumann ist der Sprecher, genau. Viktor Weimar. Ja. Stimmt. Der wirklich, also genial.
Super.
Wie er das geschrieben hat.
Ja, das war auch, also Viktor ist wirklich ein alter Schulkumpel auch von uns. Den kenne ich wirklich, seit ich 6 Jahre alt bin.
Oh, krass.
Also wir sind irgendwie zusammen aufgewachsen und irgendwann stellte sich so raus, Viktor will Musiker werden, ist Musiker und der kam immer so vom Computerspiel. Also der hat dann Musik für Computerspiele gemacht und war immer so ein Bastler. Und das war, war privat sehr, sehr befreundet und hatten so den gleichen Musikgeschmack auch immer. Mhm. Und dann habe ich ihn irgendwann auch gefragt, sag mal, willst du für uns diese ganzen Radio-Jingles machen, für unsere Radio-Comedies? Und das fand er dann auch toll. Und der gehörte so zum Team dazu damals. Ja. Und dann war das eben klar, dass wir Viktor fragen, ob er dann den Score für die Ferienbande macht. Und wir haben natürlich gesagt, pass auf, wir wollen dem großen Carsten Bohn huldigen. Also dem Mann, der hinter dem Pseudonym Bert Brack unter anderem sich verborgen hat und diese ganze Hörspielmusik Ende der 70er, Anfang der 80er, also nicht alles, aber viel davon, produziert hat und die, was ja für uns Kassettenkinder so der ersten Generation einfach so unglaublich sozialisierend war, ja, dass du aufgewachsen bist mit diesem Sound, mit diesem Stil, diesem musikalischen Stil. Das ist ja irgendwo so zwischen Jazz, Rock, Funk, Musik, die ja auch ein bisschen spiegelt, wo Carsten Bohn selbst herkam. Der ist ja ein krasser Mucker aus Hamburg gewesen mit Bandstand, seiner Bar, mit Frumpy. Der hat ja bei grandiosen Sachen mitgespielt. So, und dann haben wir gesagt, hier, Viktor, guck mal, wäre das was? Schau doch mal. Und Viktor hat sich dann da ausgetobt. Ja, ich kann mich noch so an den Moment erinnern, als er diese ersten Demos so reinreichte. Wir haben da lustigerweise auch in der gleichen WG gewohnt zu dieser Zeit. Das war so geil. Klopft es dann an der Tür und Viktor sagte so, hier, guck mal, ich habe mal ein paar Tracks gemacht. Und ich bin wirklich auf die Knie gegangen, weil ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie geil hast du denn auf der einen Seite diesen Bohn-Sound getroffen, aber auf der anderen Seite machst du auch dein eigenes Ding super geil, irgendwie super melodisch, toll instrumentiert und so. Und Viktor hat ja dann wirklich die Musik für einige der Folgen
gemacht, bis er sich dann leider entschieden hat, irgendwie damit aufzuhören. Also er hat irgendwie, er hat dann so ein bisschen gewechselt. Er ist jetzt mehr so am Programmieren von für Audio und Sounds und Synthesizer, aber macht, glaube ich, wirklich nicht mehr viel Musik selbst. Und wir haben dann ja auch andere Musiker dazu gezogen und so, aber ich finde auch diese ersten drei Soundtracks, die sind der Hammer zu den ersten drei Folgen, die er gemacht hat. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Ja.
Wie habt ihr damals das Ferienbande-Thema geschrieben?
Ja, genau, eben. Da auch sind mit, wir auch mit, bei Victor.
Ach so, okay,
weil Victor, krass. Wir haben gesagt, ich habe mit ihm da nur so einen kurzen Talk drüber, habe gesagt, wir brauchen noch irgendwie so ein blödes, bescheuertes Intro, wo am besten, ich habe mir sowas vorgestellt, wo die Bande sich selbst vorstellt. Mhm. Ja, hallo, ich bin bald, ne, so dieses. Und mehr Info hatte er eigentlich nicht. Und dann kam dieser Vorschlag von ihm. Ja, also dieses krass, dieses Einsingen, wir sind die Ferienbande, das hatten wir, glaube ich, irgendwie auch noch zusammen so erarbeitet. Und den Rest hat er darum gemacht, unter anderem mit diesem geilen Saxophon. So, das war halt noch drin. Und es war sofort ein Ohrwurm. Wir sind wie bekloppt, haben wir das halt vor uns hin brüllend dann irgendwie tagelang im Ohr gehabt. Und dann war so, okay, alles klar, das ist es. Also das war auch Victor. Das ist auf Victors grandiosen, genialen Mist gewachsen, dieses Intro-Thema.
Das ist wirklich, und was für ein Feedback habt ihr nachher für diese erste Folge bekommen?
Ja, das ballerte dann schon ganz schön, weil, also natürlich kannte man uns erstmal null, nur so ein bisschen eben so in der Community, wenn man dieses Wort überhaupt anwenden kann zu diesem Zeitpunkt. Wobei das war ja dann schon so, also mit dem Aufkommen des Internets 99, 2000 so, sich die Foren so bildeten, die Hörspielforen, ganz vorne rockybeach.com natürlich, merkte man schon, es vernetzt sich alles so ein bisschen. Ne? Also man merkt da jetzt, da gibt's so Leute, die machen das und da gibt's jetzt diese Hessen da, die diese Ferienbande machen, interessant. Und das war ja dann aber wirklich ein offizieller CD-Release, der dann auch auf dem Markt rauskam. Und weil wir eben von Anfang an versucht haben, diese Combo zwischen Original, Hörspiel und Comedy herzustellen. Wir hatten dann auch ja noch Sprecher dabei, die so eher ein bisschen aus dem Comedy-Bereich kamen. Es war so ein bisschen aus dem Hessischen natürlich, aber auch sonst so. Und da gab es dann so ein Crossover, dass wir dann ein bisschen breiter wahrgenommen wurden. Ja, und da kann ich mich erinnern, da meldeten sich dann viele Leute und dann kamen dann auch gleich die Fragen, macht ihr das mal live auch? Und gibt es da noch mehr und so? Und dann merkte man auch wirklich an denen, das war ja damals auch noch ein bisschen relevanter, an den Verkäufen. Also die verkaufte sich dann da tatsächlich. Die stand, war, weiß ich auch noch, wie man zum ersten Mal so im Mediamarkt oder so, siehst du dann die CD da, ja.
Oh.
Leute, guckt mal, die Fanbande steht hier bei den Hörspielen, das gibt's ja gar nicht. Also da merkte man so, das kommt jetzt schon so an. Und dann haben wir es ganz konkret wirklich gemerkt, dass sich dann Leute gemeldet haben bei uns, unter anderem Johann König, der Comedian, der wirklich über das Management mit uns Kontakt aufgenommen hat und gesagt hat, hier, ich habe das gehört, ich finde das so geil, wenn ihr weitermacht, wäre ich gern dabei. Und da haben wir gemerkt, okay, wir haben irgendwas haben wir jetzt hier. Jetzt müssen wir uns wirklich überlegen, wollen wir das nochmal ein bisschen größer aufziehen oder einfach ein bisschen mehr Augenmerk oder Ohrenmerk drauf haben und ein bisschen wegkommen von dieser Radio-Comedy-Logik, wo du so ballerst mal was raus und dann versendet sich das so, ja. Und dann haben wir die zweite Folge konzipiert, die Ferienbande und das vollgemeine Phantom.
Für mich eine der besten Folgen überhaupt.
Ja, ernsthaft. Das ist sehr schön, dass du das sagst und das sagen viele und ich sag das tatsächlich auch selbst. Ich finde, wir haben irgendwie mit dieser zweiten Folge, ich weiß gar nicht warum, irgendwie hat es da so geschnaggelt, dass wir genau so diese Essenz hingekriegt haben aus doch bisschen coole, auch bisschen spannende Geschichte, die, obwohl sie total crazy ist, aber auch so funktioniert.
Ja.
Und dann so von der Atmosphäre her auch, finde ich, die ist irgendwie ganz geil so. Die hat irgendwie so eine schöne Stimmung, finde ich, ne?
Zwei kleine Dinge. Seid ihr schon von Anfang an, also bevor ihr überhaupt angefangen habt mit der richtigen Produktion für die Ferienbande mit Matthias Keller, Kontakt gewesen?
Genau, der kam auch dann dazu. Matthias Keller ist eigentlich ein Musiker und auch mittlerweile Sprecher. aus dem Hessischen, der einen Teil einer grandiosen A Cappella-Gruppe war und ist, nämlich die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern. Das lassen wir mal so wirken.
Ja, okay.
Die im Hessischen und auch eine Zeit lang wirklich bundesweit auf jeden Fall einen richtigen Kultstatus hatten, so, also im Kleinkunstbereich. Sehr geile A Cappella-Musiker. Und unsere Co-Autorin, mit der wir die Radio-Comedies geschrieben haben, schon lange, Katrin Wiegand, die kannte die war großer Fan, die war ein Kontrolleure Ultra.
Okay.
Und Katrin hat es im Prinzip eingefädelt. Die wusste, dass Matthias ein toller Sprecher auch ist und auch so eine Hörspielaffinität hat. Und die hat ihm dann die Demos zu die Radiocomedies von der Fernbande gezeigt und hat eben gesagt, hier, wir suchen einen Erzähler für die Langhörspielfolge. Und Matthias ist ausgerastet. Der fand das so geil. Der hat sich sofort gemeldet bei uns und hat gesagt, ich mach da mit. Ich möchte da total gerne mitmachen. Und das werde ich auch nie vergessen, weil wir kannten uns wirklich nicht. Und wir haben uns dann im Studio getroffen zu den Aufnahmen und Matthias kam rein, hatte die Gitarre mitgebracht, hatte 1000 Ideen für die Lagerfeuerstelle, da mache ich noch das und das. Und es ist so viel entstanden, allein nur in dieser Session, und dass wir persönlich sofort angedockt haben. Es war echt so, wie geil ist der denn? Was ist denn das für ein cooler, lieber Typ? Und wir haben uns da angefreundet sofort quasi. Und seitdem gehört er ja fest zum Team.
Das Spannende war, ich habe die ersten Ferienbandenfolgen gehört. Und ich dachte, das muss ein professioneller Hörspielsprecher sein. Mhm. Also wirklich, der auch Erzähler ist, einfach so.
Richtig,
Weil Matthias einfach so eine, ich sag mal, beruhigende Stimme hat, diese, was man noch von Pasetti, aber ich sag mal, wieder in junger Form kriegen.
Ja.
Und was du heute eigentlich auch nur noch durch Thomas Fritsch dann irgendwie kriegst, ne?
Ja, also, toll. Also so, ich unterschreibe das alles, das müssen wir ihm ja mal weiterleiten hier. Ich finde es auch, Matthias hat eine ganz, ganz tolle Erzählerstimme.
Perfekt.
Und ich habe ihn auch gern, ich habe ihn ja wirklich dann mit ihm viele andere Sachen auch gemacht. Ich habe so Reisehörbücher mal produziert, eine Zeit lang für so einen Verlag, und da hat er alle gesprochen, weil ich die Stimme von ihm auch toll finde. So wie du sagst. Und dann kommt aber noch dazu, dass er halt so einen geilen, durchgeknallten Humor hat und so eine Spielfreude, dass du mit dem auch sagen kannst, dann hier, pass auf, okay, also das, was du jetzt machst, ist im Prinzip ein bisschen so eine Lutz McKenzie-Parodie. Du bist so ein bisschen over the top als Erzähler. Wir hatten immer dieses, es war Sommer. Die Kinder, weißt du, also immer, wo so zu viel in der Kehle los ist. Und dann aber auch zu merken, bei dieser ersten Aufnahme, da gab es dann so eine Szene, da ist irgendwie Babsi wird zu Hause abgeholt und die hat natürlich Gruppensex mit was weiß ich wem, dem Hockey-Team. Und da brauchten wir dann noch so Stimmen. Und dann hat Matthias gesagt, ja, Moment, ich biete euch mal was an. Und lieferte dann da ein Feuerwerk an Stimmen. Und so wurde Kommissar Tappert, die Figur von ihm, geboren, weil er hat dann, das ist diese Derek-Parodie von ihm, die halt wirklich so grandios ist.
Ich krieg's nicht in der, ich weiß nicht, wie tief er da auf einmal kommt.
Ich komme auch da gar nicht so tief, aber, Und er hatte dann das wirklich nur so angeboten. Da kam dann halt noch aus der Tür von, nach der Gruppensex-Session irgendwie,
raus. Ja, genau.
War toll, das hat mich weitergebracht. Wir haben auf dem Boden gelegen vor Lachen und haben dann gesagt, okay, pass auf, wir müssen so eine Figur machen. Wir brauchen so eine Kommissarfigur jetzt treffen, der so krass politisch unkorrekt ist und diesen Style hat. Und der Kommissar Tappert ist ja eine der beliebtesten Kultfiguren in der Fernbande-Welt seitdem. Und das ist alles Matthias zu verdanken, weil man halt weil wir da so angedockt haben. Also das Bestmögliche an so kreativem Austoben, albern sein, kindliche Spielfreude, aber mit Leuten, die es wirklich drauf haben. Mhm. Und das ist halt, deswegen, also Matthias gehört fest zum Team. Der hat uns dann auch später, als wir live dann auf die Bühne sind mit dem Konzept, auch unheimlich geholfen, weil er einfach diese Live-Erfahrung schon hat.
Mega gut. Ich habe damals, jetzt greife ich mal ein bisschen vor, ich habe 2010 mit der Ferienbande angefangen. Ich muss beichten, ein Arbeitskollege von mir, der sehr hörspielaffin gewesen ist, hatte mir tausende von Hörspielen mitgebracht und sagte von wegen, hier, das musst du dir unbedingt anhören, die Ferienbande.
Das ist der ganz heiße Scheiß.
Und hat er alle MP3s von euch gehabt? Ich muss dazu sagen, ich habe mir nachher natürlich die Originalbox gekauft, ne, weil ich unterstütze euch.
Sehr gut.
Aber ich habe, das 2010 habe ich mir dann bis zum kolossalen Terror, habe ich mir alle Folgen durchgehört. Und das Schlimmste ist, ich höre ja grundsätzlich Hörspiele zum Einschlafen. Mit der Ferienbande kann man nicht einschlafen.
Ja.
Man merkt dann einfach nur so von wegen, dass man nach 30 Minuten immer noch da liegt und ich hab das Problem, irgendwann fange ich an zu lachen wie ein Otter oder wie so ein Seehund. Einfach das ganze Bett wackelt und ich hing immer. Ich konnte nicht einpennen und dann habe ich mir das halt während der Arbeit immer alles reingezogen. Okay. Und ich bin so ein Fan davon geworden, dass ich Katrin Wiegand nachher angeschrieben habe und gefragt habe, von wegen, ob irgendwie die Möglichkeit besteht, einmal im Leben in einer Ferienbande-Folge mitzusprechen. Und dann sagte sie, tut mir leid, nee, geht nicht und sowas, ne. Dann meinte ich von wegen, ja, schade wirklich, ne. Also, das wäre wirklich ein Traum für mich gewesen.
Ja.
Und, dann hatte sie mir aber angeboten, sie meinte von wegen, welche Folge gefällt dir denn so am besten? Ich sagte, das ist Folge meine Phantom. Total, ne. Ja. Und dann hat sie mir das Original-Skript drüber geschickt.
Ach, von super, euch. Ja, sehr gut.
Ich halte es bis heute in Ehren. Ja. Wirklich, es ist so geil. Und ich habe mir, ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon wieder verdrängt hast oder so, aber ich habe euch vor 4 Jahren ungefähr dich und Sven angefragt für einen kleinen Einsprecher, für ein Hörspiel, was wir selber über den Some City Podcast produziert
haben. Das haben wir doch
gemacht. Genau, das habt ihr gemacht.
Ja, ja, genau, ja, doch.
Some
City war mir dann auch immer ein Begriff, nämlich.
Und ich habe mir dementsprechend selber diesen Traum erfüllt. Nicht, dass ich bei euch in der Ferienbande mitsprechen konnte, sondern dass die Ferienbande in meinem Hörspiel mitgesprochen hat.
Genau.
Und es ist wirklich, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wirklich,
perfekt.
Es ist so genial und was dadurch entstanden ist, weil diese Comedy-Programm-Geschichten kenne ich sonst nur damals 3 Fragezeichen. Das haben mal so Studenten aufgenommen, die 3 Fragezeichen und der humpelnde Goldzwerg. Das ist ein Zweiteiler. Schicke ich dir bei Gelegenheit mal rüber. Den habe ich immer noch.
Gerne.
Wirklich auf so groteske Art und Weise die 3 Fragezeichen aufgenommen mit einem ostdeutschen Peter Pasetti. Ne? Die 3 Fragezeichen, Justus Jonas, ne? In einem alten, umgebauten Ballwagen. Ne?
Okay.
Und auch die Sprecher, wirklich, es ist so genial. Ich schicke dir das aber rüber.
Gerne,
an alle anderen im Internet gerne mal suchen. Die 3 Fragezeichen und der humpelnde Goldzwerg. Es lohnt sich absolut. Mhm. Das war so die erste Berührung mit Hörspielen und Comedy überhaupt. Und dann habe mit Geisterjäger John Sinclair angefangen. Nach der Tonstudio Braun-Phase, sondern diese 2000er-Edition. Aber die haben eine Comedy-Folge rausgebracht.
Richtig.
Mhm. Und diese Comedy-Folge war die erste John Sinclair-Folge, die ich jemals gehört habe. Und geil, war so komplett perplex. So, ich dachte, was geht denn da ab, ne? Und bin dann in die Hörspiele reingegangen und hab dann erst diesen ganzen Sinn dahinter verstanden und hab mir dann nochmal die Comedy angehört.
Lustig.
So, und dann kam die Ferienbande und ab diesem Moment war ich einfach so wirklich komplett hin und weg. Und ich dachte, wie kommt ihr an diese ganzen Sprecher an?
Ja, genau, das war natürlich irre, auch für uns, ne?
Und ich weiß nicht, Tom Steinbrecher sagt, sagt er was.
Klar.
Mit dem haben wir auch schon eine Folge aufgenommen und Vincent Pello zusammen. Und Tom Steinbrecher hat zum Beispiel auch in dem Hörspiel mitgesprochen und ist ein guter Freund von mir. Der spielt ja auch in Hamburg in einer Band und sowas. Alles.
Absolut,
so,
ich kenn den Tom auch,
Ja, der ist so super. Und über den bin ich überhaupt erst auf diese Idee gekommen für den Podcast, weil ich halt so ein Synchronsprecher-Fan bin. Also wirklich, du kannst nichts mit mir im Fernsehen gucken, ohne dass es dann heißt, der ist das.
Mhm. Ja.
Und dann habe ich immer mehr angefangen über Facebook damals noch Sprecher anzuschreiben, so von wegen, ob sie jetzt nicht irgendwie mal was Kleines einsprechen wollen. Und dann sind wir zu Santiago Ziesma, Peter Flechtner gekommen und haben dann mit Matthias Keller, weil ich halt gerade in dieser Ferienbande-Geschichte war, wir haben selber für uns eine Station Voice, Matthias Grimm. Die spricht seit Folge 3 oder 4 komplett für uns immer diese ganzen Intros ein.
Ja.
Und mit dem haben wir, mit Matthias Keller, haben wir zum Beispiel, weil der ja auch jeden Scheiß mitmacht, wie du schon sagst, ne, haben wir dann diese Szene nachgespielt wie Lutz McKenzie. Das heißt, von wegen, er sagt, Some City, wie präsentiere Some City, oder die, irgendwas mit Senf und so, das hat er noch erzählt. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Und dann kam halt unser Station Voice rein und hat dann halt diesen Matthias Keller-Moment gemacht mit von wegen, was? Ne, verpiss dich hier und sowas. Du willst mir die Sun City Podcast wegnehmen.
Genau, und was wie bei uns im ersten Hörspiel, wo sich Lutz Mackenzie und unser Erzähler Matthias in die Haare kriegen. Ja, ja, genau. Okay, sehr schön.
Die Pizzafüchse, sagten sie. Das ist so gut. Und das war so die erste Hommage an euch. Und dann halt, dass ihr in diesem Hörspiel gewesen seid.
Ja, super.
Und dann sind wir immer mehr dazu gekommen, dass wir halt auch Hörspielsprecher kennengelernt haben. Und ich habe fürs zweite Hörspiel, das habe ich dir damals auch geschickt, aber du hast es nicht gehört, das weiß ich nämlich noch. Du hast es nicht geschafft zu hören. Da haben wir Norman Matt zum Beispiel rangekriegt.
Ah, okay, ja, super.
Und
warum habe ich das denn nicht? Hast du mir das als Link geschickt?
Ich habe dir das als Link, ich habe es als Datei, glaube ich, geschickt. Ja, genau, ja, ich glaube, du hast es auch nicht runtergeladen gehabt. Du warst sehr beschäftigt in dieser Zeit.
Ja, das ist manchmal so mein großes Problem ist immer, dass wenn so Leute Sachen zuschicken und ich das nicht sofort bearbeite, indem ich es mir zum Beispiel sichere oder abspeichere irgendwo, dann verschwindet es und dann ist es verloren, hoffnungslos. Aber gut, okay. Ich notiere hier jetzt mal fleißig mit, was wir alles schon gemacht haben zusammen, genau. Was ich wieder vergessen habe.
Und in der Folge zum Beispiel haben wir Henrike Tönnes noch mit drin, super. Mit der wir auch schon eine Folge aufgenommen haben, die kennen wir halt auch schon seit Ewigkeiten. Dann eben Norman Matt, Vincent Fellow haben wir da mit drin. Und so haben uns halt immer so über die Jahre immer so diese Sprecherbubble-Größe aufgebaut.
Ja.
Und das ist für mich einfach wirklich ein Traum.
Ne? Ja, das ist ja auch toll. Also so macht man es ja auch. Ne? Also wenn man es quasi, wir haben ja genauso angefangen. Also ich meine, gut, wir hatten ein bisschen diesen Radio-Hintergrund. Wir kamen natürlich jetzt nicht so komplett aus der Fan-Kinderzimmer-Blase, sondern hatten eben diese Radio-Comedy-Erfahrung und ein bisschen da auch dann so Backup, wenn du eben sagst, ja, wir sind hier vom HR und so. Aber im Prinzip haben wir es anders auch nicht gemacht, dass man einfach die Leute kontaktiert hat, auf die man Bock hatte. Und bei uns waren das dann eben, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt schon diese Parodie auf diese Jugendhörspiele der 80er machen, dann fragen wir jetzt einfach mal, wer von denen Bock hat, mitzumachen.
Ja.
Und dann haben wir halt schnell gemerkt, ach, guck mal an, die meisten von denen, wir haben wirklich, ich kann mich an keine Absage erinnern, ehrlich gesagt, die haben alle Lust auf diesen leicht ironischen, satirischen Ansatz, weil sie ja auch gemerkt haben, okay, wir ziehen das nicht irgendwie, wir verarschen das nicht bösartig. Wir lieben das ja auch. Das ist ja auch eine Hommage.
Ja, absolut.
Und genau dieser Spagat hat irgendwie sehr gut funktioniert für alle. Und gerade so bei den drei Fragezeichen, also bei Olli Rohrbeck in der ersten Folge, dann Andreas Fröhlich in der zweiten, Jens Wawritschek in der dritten, die hatten ja alle Bock da drauf, auf dieses, ach geil, mal was anderes machen, ja. So, ne?
Damit. Schön auch. Was ist denn dieses Fragezeichen, was hat denn dieses Fragezeichen auf Ihrer Visitenkarte zu bedeuten? Ach, da habe ich nur einen Kugelschreiber ausprobiert.
Genau, richtig. Und das war halt toll, weil man, und dann hast, das ist dann wie immer, ne, dann hast du in der Folge 1 die und den dabei, in der Folge 2 so und so, dann kannst du darauf hinweisen, zurückverweisen, guck mal, wer schon alles dabei war. Mhm. Und so ging es uns ja auch mit den Comedy-Leuten, ne? Also, mega. Wir haben ja da auch die Leute, auf die wir Bock hatten. Und das war dann irgendwann, dann kam Olli Kalkofe und sagte, oh, ja klar, mache ich mit. Ey. Oder eben dann Badesalz in Folge 4, die dann sofort zugesagt haben und die dann Hennes eben Bender John und Beispiel, Sinclair, ne? Schneider. Ja. Hennes Bender war ja auch ein lieber Kollege vom HR am Anfang, der uns auch super supportet hat. Also das flutschte dann alles.
Ich habe durch euch toll. Und Badesalz wirklich eine Schwäbisch-Affinität bekommen. Mein
Kumpel, hessisch meinst du?
Hessisch, Entschuldigung, hessisch.
Vorsicht.
Kumpel von mir kommt aus Baden-Württemberg. Mit dem ich halt auch den Podcast hier mache, Adi, und der haut auch immer diese Dialekte raus und ich sitze da einfach nur und denke, oh, das ist so gut. Ich würde so gern diesen Dialekt sprechen können. Und das finde ich bei dir gerade so krank, weil erstens diesen ostdeutschen Baul-Akzent und ich bitte dich jetzt einmal um eine Stimmprobe. Das habe ich, ich bitte dich
heute. Soll ich mal was machen? Natürlich sehr gerne. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass ich auch so ein bisschen so ein Comedy-Sächsisch bin, ne? Also das ist ja nicht jetzt wirklich original, was mir da so durch den Nischel geht. Aber ich war halt immer bei uns bei den Radio-Comedies so zuständig für die Dialekte und Chargen und Akzente und sowas. Und Sven musste immer alle kreischigen Frauen machen in der Kopfstimme überkandidelt. Und deswegen ist es natürlich manchmal auch die billige Lösung, ne? Also von wegen der
nicht?
Es gibt nicht viel her, dann mach noch einen Dialekt drauf und dann wird's schon lustig. Aber das ziehen wir ja auch so ein bisschen metamäßig durch den Kakao, dass es ja auch gewollt so ist. Ich kann mich erinnern, also Baul, als dem wir dann so einen leichten sächsischen Anstrich gegeben haben, weil wir fanden, dass Niki Nowotny, der den Karl spricht bei TKKG oder sprach damals, immer so ein was leicht Bayerisches manchmal total, drin hatte, ne, weil er ja aus München kam. Und dann haben wir gesagt, geil, komm, das übertreiben wir so ein bisschen. Und dann passte natürlich bis das Sächsisch dann zu diesem Klugscheißer-Modus.
Aber ich muss das jetzt einfach mal ganz kurz nebenbei sagen. Bei ihm hat es mich immer gewundert, warum der in die Hörspielszene gegangen ist. Da habe ich schon seit Kindheit sagen gedacht, so von wegen, der hört sich komisch an.
Naja, das ist natürlich eine ganz interessante Sache, wenn man sich mal genauer anschaut, wo und wie man eigentlich Kindersprecher oder Kinderschauspieler rekrutiert.
Ja.
Die müssen natürlich in erster Linie die Aufgabe erfüllen, Kinder zu sein. Man will halt Kinderstimmen haben. Dann kommt es immer ein bisschen drauf an, wie gut können die eigentlich lesen? Können die gut lesen? Und dann ist die nächste Frage, wie können die das dann umsetzen? Und bei vielen von denen, mit denen wir es so zu tun haben, die sind eben dann dadurch zum Beruf gekommen, haben dann gemerkt, oh geil, das macht total Spaß und die haben eine Affinität fürs Schauspiel und haben das dann weiterentwickelt, wurden dann Synchronsprecher oder Theaterschauspieler oder was weiß ich. Und dann gibt's aber natürlich auch ganz viele oder einige, die eben eigentlich gar nicht diese Berufung hatten in diesem Sinne, sondern die waren halt auch dabei und haben das mal so ein bisschen mitgemacht und haben dann später sich irgendwie umentschieden. Und Niki Nowotny, was ja auch ein Pseudonym ist, war vielleicht auch, glaube ich, in dieser Richtung eher unterwegs, dass der eben ja sonst nicht so viel gemacht hat. Der war halt bei TKKG dabei, der hat dann privat auch ganz andere Sachen gemacht und auch beruflich ganz andere Sachen. Ja. Und war dann eben eigentlich nicht der Sprecher, der dann irgendwie als Sprecher oder Schauspieler tätig war. Und das gibt's ja auch, ne? Also das ist ja sozusagen auch eine Variante von diesem Kindersprecher sein.
Das ist spannend. Und dann, also ich glaube, Karl ist ja jetzt insgesamt dreimal schon besetzt worden. Also durch.
Echt, gibt's da schon drei mehrfach.
Also jetzt haben wir Tobias.
Tobias, genau.
Genau. Und da war es wirklich davor, nee, davor müsste noch ein anderer gewesen sein. Ja, bei euch in der Ferienbande-Folge habt ihr, glaube ich, nicht mehr Niki drin, oder?
Doch, wir hatten Niki dabei in der am Anfang des Dreiteilers.
Stimmt.
Da taucht ja TKKG komplett auf und wird komplett abgemetzelt vom wahnsinnigen Clown. Und da ist Niki Nowotny noch dabei, das weiß ich noch. Ich hatte ja auch lustigerweise dann Jahre später die völlig bizarre Ehre und Aufgabe, eine echte TKKG-Folge zu schreiben. Mhm. Ich habe ja eine Jubiläumsfolge geschrieben.
Das war die Nachtwanderung, und ne?
Die Nachtwanderung, genau. Nachtwanderung des Schreckens. Folge 175. Und es war natürlich total abgefahren, dass ich überhaupt diese Folge schreiben durfte damals und dann auch bei den Aufnahmen dabei war und so. Das war total toll. Und aber eben die ganze Zeit im Kopf zu haben, ich bin jetzt sozusagen im Herzen des Themas, was wir parodieren seit vielen Mega Jahren gut. schon, ja. Und das war sehr, sehr lustig. Aber da genau kann ich mich auch erinnern.
Aber da bin ich immer die ganze Zeit der Meinung gewesen, du hast wirklich mit der Ferienbande sozusagen TKKG angesteuert, weil du halt eher der auf der TKKG-Seite vielleicht gewesen bist als auf der Drei-Fragezeichen-Seite. Was ich
interessanter Punkt. Also behaupte immer von mir, ich bin eine dieser seltenen Spezies, die eben quasi mit beidem aufgewachsen ist und die beweisen kann, dass man beides auch hören kann. Das war tatsächlich so eine inhaltliche Entscheidung, einfach zu sagen, TKKG gibt einfach mehr her.
Okay.
Wir legen uns mehr in dieses TKKG-Thema rein. Und tänzeln so ein bisschen um die Fragezeichen rum eher, indem wir hier ab und zu mal so Motive übernehmen oder natürlich dann Sprecher mitnehmen, aber nicht jetzt so direkt da reingehen. Wir haben ja in unserer dritten Folge dann die Ferienbande und die unerträglichen Schmuggler, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr, wie unsere Folge hieß.
Was nicht, das Bumsfidele Geisterschiff?
Das ist die vierte, aber die dritte, oh Gott, das ist ja eine interessante
unerträglichen Schmuggler.
Brainfucker. Genau. Das ist ja eine Fünf-Freunde-Parodie. Also da haben wir dann mit Absicht gesagt, so jetzt machen wir mal Enid Blyton und Schmuggler und Fünf-Freunde und sowas. Ja. Und da war ja dann auch Maud Ackermann dabei zum Beispiel, also die Original-George-Sprecherin.
Oh ja, richtig, so. Eine so schöne Stimme, wirklich. Toll, ich habe mich fast verliebt in diese Stimme, ne?
Ja, ja, die ist super. Und Tante Fanny, deswegen, genau. wir haben dann, das Phantom sollte schon so ein bisschen mehr Richtung Fragezeichen gehen, klar, ja. Ne? Aber mittlerweile haben wir ja so eine eigene komische Welt da geschaffen mit der Ferienbande und ich finde, es ist abgefahren, wenn einem immer wieder Leute auch schreiben, die dann sagen, ja, nee, wir lieben die, wir finden die toll, aber wir hören denen auch gerne einfach zu in den Geschichten. Ja. Also die werden so akzeptiert mit ihren komischen Abenteuern. Und was, apropos, was du vorhin sagtest, es gibt auch mal wieder Leute, die sagen, ich schlafe so gern zu euch ein. Und ich denke, was bei diesem Geschrei, wie könnt ihr denn zur Ferienbande einschlafen? Aber es scheint für manche nicht zu funktionieren.
Das Ding ist, ich konzentriere mich dann halt auch auf die Folgen und man darf sich bei der Ferienbande nicht drauf konzentrieren, was inhaltlich gerade passiert, weil dann schaffst du es auf jeden Fall nicht einzuschlafen.
Aber wie ist es bei anderen Hörspielen bei dir? Kannst du zu einem Fragezeichen-Hörspiel einschlafen?
Keine Chance,
nee,
keine Chance.
Du bist dann so ein aktiver Hörer, ja, okay.
Ich bin aktiver, also doch, ich kann zu drei Fragezeichen auf jeden Fall einschlafen, weil ich immer schon im Intro einschlafe, gefühlt.
Okay. Musst du so schnell wie möglich einschlafen.
Das Ding ist, ich arbeite ja hauptberuflich sozusagen auf dem Bau. Das heißt, ich bin im Fensterbau tätig und ich bin Tischler und habe da sehr viel Zeit sozusagen für mich einfach auf diesen Baustellen, zum Beispiel, dass ich mir Kopfhörer reinmache und da alles an Folge zum Beispiel dann eben immer nachhole und dann abends, ich sag mal, ich schalte dann meinen Kopf aus, ne? Sobald ich abends die drei Fragezeichen anmache. Und dazu muss man sagen, ich bin wirklich schon seit ich 4 Jahre alt bin oder sowas, bin ich mit den drei Fragezeichen erst aufgewachsen. Okay. Zwischendurch kam dann immer mal wieder so, wenn wir irgendwo hingefahren sind oder so, hat mein Vater dann TKKG-Kassetten besorgt. Zum Beispiel Schatz in der Drachenhöhle.
Ja, die berüchtigte Folge, mittlerweile auf dem Index.
Absolut. Ja, kriegst du nirgendwo mehr diese Folge, nee, ne?
Ist ja auch, wo sie Zigeuner anzünden. Und ja, da sind alle Triggerwörter vereint, Wahnsinn. In dieser Folge. Ja.
Ich schwör,
aber was für ein Jahrgang bist du denn?
Ich bin 88er.
Jahrgang. Okay, du bist also sozusagen, ja, wir sind quasi so mehr oder weniger 10 Jahre auseinander. Du bist dann quasi, aber schon auch noch ein Kassettenkind, oder?
Total. Ich habe auch die Kassetten bis Folge 121 alle auf Kassette.
Alles klar.
Und was danach kam, nur noch vereinzelt. Und dann kam nachher die große Streaming-Phase, ne? Also, wo ich dann gesagt habe, so irgendwann lohnt sich das auch nicht mehr. Ich habe keinen Kassettenrekorder mehr oder keinen Kassettenabspieler mehr. Wozu soll ich die jetzt noch sammeln? Aber nee, die habe ich immer noch wunderbar verpackt in Kartons jetzt gerade noch, durch einen Umzug gerade im Keller. Aber wirklich, also drei Fragezeichen, Fan seit erster Stunde gefühlt.
Der ersten, also 4 Jahre ist schon wirklich genau. Bei mir war es, glaube ich, eher so 7, 6, 7. Kann ich mich noch erinnern. Bei mir war es ja immer der Zauberspiegel, die erste Folge, die mich nach wie vor flasht bis heute.
Tanzender Teufel bei mir. Das ist ganz schlimm. Ja. Ich hab so Angst gehabt vor dieser Folge.
Ja. Übel, ne?
Ja, oh, Wahnsinn. Es ist, wenn ich mir da einfach vorstelle, wie sie auch dieses Kostüm dann auf einmal da in diesen Raum da finden und so,
Stimmt, das war auch mal eklig, dieses Kostüm.
Nur,
das fand ich auch, stimmt, gute Stelle.
Und, wie gesagt, über die drei Fragezeichen, dann auch über Oliver Rohrbeck immer mehr Rocky Beach Partys hier mitgemacht, wo man einfach auch mal ihn treffen konnte und der hat mir einen Klingelton selber eingesprochen und dann habe ich dann auch noch Sascha Rotermund und Peter Weiß getroffen da und es ist richtig schön. Also man hat auch immer mehr Kontakte sozusagen dann über die Jahre dann geschlossen.
Super, ne? Und das hat dir auch nie die Illusion gekillt, also dass du dann, dass man Kontakte zu den Menschen hinter den Kulissen quasi knüpft?
Nee, absolut nicht. Ich fand eher immer diesen Bereich sozusagen, wer steckt da jetzt wirklich hinter, fand ich spannender.
Ja,
so. Okay. Und ich kann für mich, ich bin sehr kreativer Mensch, ich kann für mich einfach meine Welt immer noch erhalten, ich sozusagen. Und bei eurer Ferienbande-Folge, ich habe einen besten Freund damals bei uns im Dorf gehabt, der hatte auf so einem Hügel gewohnt mit dem Haus obendrauf und der ganze Garten war einfach ein Abenteuerspielplatz. Und das war bei den unerträglichen Schmugglern, zum Beispiel Tante Fannys Haus.
Super, ja. Genau.
Und so habe ich mir diese komplette Szenerie einfach auch vorgestellt, einfach, dass sie in diesem Haus gewesen sind. Die Strickliselwürste hingen da bei diesem Fenster runter und
Ach, wie schön sowas, das finde ich toll.
Und wie gesagt, da kenne ich auch meine Illusion nicht. Und ich habe jetzt, letztes Jahr habe ich zum Beispiel alle Harry Potter Teile mit Rufus Beck nochmal nachgehört. Und trotzdem, auch von den Kindheitstagen an, diese ganzen ganzen Bilder und Vorstellungen, die ich von damals noch hatte, konnte ich mir immer noch erhalten. Trotzdem, obwohl jetzt Filme rauskamen, obwohl jetzt eine neue Serie wieder rauskommt und so. Und das finde ich auch schön.
Abgefahren, ne? Ich habe das ja auch, dass bei den alten Hörspielfolgen, ob das jetzt fünf Freunde-Folgen sind aus meiner Kindheit oder eben Fragezeichen, das gleiche Kinder-Kopfkino, die gleiche Vorstellung, wie Figuren aussehen, wie Szenen aussehen, auch wenn ich die heute als Erwachsener noch höre. Und das ist eine ganz abgefahrene Sache, die da so vor sich geht, dass man sich das so bewahrt irgendwie, ne?
Ja.
Toll.
Und ich finde das so spannend. Und ich habe immer gesagt, ich wollte früher immer Synchronsprecher werden. Aber ich kann nicht gut sprechen. Ich bin ein
Nuschler. Du hast aber eine super Stimme, finde ich.
Ich habe eine super Stimme.
Deine Stimme ist toll.
Das ist nett, dankeschön. Aber ich vernuschle irgendwann. Ich kriege dann irgendwann den Hamburger Akzent rein, sozusagen. Und ich bin wirklich, ich muss mich beim Lesen wirklich konzentrieren, dass ich nicht immer schneller werde, weil dann verhaspel ich mich wieder. Und das ist wirklich einfach zu anstrengend so, ne?
Deswegen, das ist dann krass, ja.
Deswegen sage ich lieber, mache ich meine kleinen eigenen Produktionen in dem Sinne. Aber
ist ja auch so, es ist ja auch was toll. Es ist ja eigentlich ein interessantes Thema, weil so dieses Hobby zum Beruf machen, das ist ja auch mein ewiges Thema im Leben so, ne? Weil ich mir auf der einen Seite nichts anderes vorstellen kann, als die Sachen, für die ich wirklich brenne, um es mal so blöd zu sagen. Auf der anderen Seite hat es natürlich aber auch immer eine andere Seite, diese Medaille, weil du dann plötzlich merkst, ach fuck, jetzt muss ich ja mit dem, was eigentlich so eine Herzensliebe ist, Geld verdienen. Und dann beginnt so eine andere Logik, ja, die du musst dann dir die Aufträge beschaffen, wie macht man das, dann vergrätzt man sich so Sachen, die man eigentlich mehr aus so einem Spieltrieb heraus machen möchte. Und das ist schon ein interessanter Balancegang. Also bei mir ist es wirklich so eine Mischung und ich bin tatsächlich manchmal auch froh, dass ich in meinem täglichen Leben nicht nur das machen muss oder darf, je nachdem, wie man es sieht, sondern ich bin ja an der Hochschule, ich fest angestellt quasi und bin Dozent und forsche und lehre, bla bla. Also ein bisschen eine andere Welt und kann dann in die Projekte eintauchen immer wieder.
Ja.
Natürlich ist das auch eine berufliche Tätigkeit mittlerweile.
Aber man sieht es dann doch mehr als Hobby, oder?
Ja, ich kann zumindest so ein Hobby ist so ein bisschen das falsche Wort, aber sozusagen so ein Spieltrieb aktivieren, mehr als jetzt so, okay, das ist jetzt Beruf. Also ich habe natürlich auch Auftragsarbeiten gemacht und mache das auch immer nochmal, dass du dann irgendwas annimmst und dann ist das, okay, ich muss jetzt ein Skript schreiben zu XYZ und dann geht man da auch entsprechend ran. Aber es ist natürlich ein absolutes Privileg, dass ich dann jetzt mit tollen Projekten arbeiten darf und die sind sozusagen nicht mein Hauptbroterwerb, sondern ich kann mich da, vielleicht ist es das, ich kann mich da auf eine gewisse Art und Weise locker machen. Man kann da anders rangehen als bei deinem 9-to-5-Job, den ich natürlich auch gerne mache, weil das ja auch noch was anderes ist im Leben und auch zu meiner Persönlichkeit passt. Aber das ist eigentlich ein interessantes Thema. Deswegen ist es vielleicht für dich auch dann, wie du sagst, ganz cool, dass du das sozusagen hobbymäßig machen kannst und dann einfach dich ausleben kannst. Und ansonsten baust du tolle Fenster und machst Tischlers tolle Sachen, weil die brauchen wir ja auch.
Selbstverständlich. Ansonsten hätten wir jetzt hier Verkehrslärm aus Hamburg. aber nein, dank mir. Irgendwann stand ich vor einer Wand und sagte, das geht besser. Aber spannend, noch einmal zur Ferienbande, vielleicht abschließend, wie von den Produktionen her, weil ihr habt jetzt, glaube ich, die letzte Folge vor 2 Jahren rausgebracht. Ungefähr. Wie steht ihr noch im Kontakt dazu? Oder sagt ihr euch dann irgendwie alle paar Jubeljahre, hey, wir müssen mal wieder was machen? Oder weil
also,
ich denke mal, die Anfragen kommen ja, oder?
Ja, total. Das ist eine ganz lustige Sache bei der Fernbande, mit der wir, glaube ich, alle mittlerweile unseren Frieden gemacht haben, weil die ja nie als lange Serie geplant war. Wir haben gesagt, wir machen eine Folge. Geil, super, cool. Diese lustige Folge gemacht. So, was machen wir denn als alle wollen noch eine? Ach krass. Und ja gut, da ist ja vielleicht noch Stoff drin. So. Und so ging das im Prinzip dann erstmal bis zur Folge 3. Wo wir gesagt haben, so jetzt haben wir 3 gemacht, die erste ist so ein bisschen TKKG, die zweite ist ein bisschen Fragezeichen, die dritte 5 Freunde, jetzt reicht's. So, Pause machen. Und dann ging es aber immer von sich aus irgendwie weiter, dass sich irgendwelche Impulse ergeben haben, warum man dann doch nochmal eine Folge macht. Dazu kamen ja auch noch diese Live-Touren, die haben das Ganze ja nochmal befeuert, ja, dass wir gesagt haben, gehen wir eigentlich nochmal auf Tour? Ja, komm, war geil, wir machen noch eine, wir machen noch eine. Dann machst du davon einen Live-Mitschnitt, dann hat man einen Live-Mitschnitt gemacht und sagt, ach komm, jetzt mal wieder ein Studioalbum, wäre irgendwie ganz schön. Und so kam das immer so ein bisschen von sich aus und wir haben dann irgendwann, wahrscheinlich war das in erster Linie ich habe dann gesagt, ich mache mich jetzt mal locker, hör doch mal auf, so strategisch daran zu gehen, weil ich immer das Gefühl habe, jetzt muss irgendwie ein großer Abschluss mal kommen, so auch das Ende, was ich nicht spoile aus der Terrorfolge, ja, wo wir gesagt haben, komm, wir jagen jetzt alles in die Luft, haha, und dann machst du doch irgendwie weiter. Und mittlerweile sind wir so, dass wir sagen, die Ferienbande geht weiter, solange wir immer wieder Bock haben. Und ja, okay, für die Fanwahrnehmung ist das ein bisschen anders, weil da immer natürlich ewige Jahre gefühlt ins Land gehen. Und wir
ich hab
dann
Frieden damit geschlossen, also ganz ehrlich.
Auch die Hörer haben wir mittlerweile weich gekriegt. Aber so war es dann auch. Wir haben dann gemerkt, krass Leute, 2023, wir sind 20 Jahre alt. Wir müssen jetzt eine fette Jubiläumsfolge machen. Alles klar. Und dann steigst du wieder ein. Jetzt haben wir auch, also es wird ja eine neue Folge geben, an der wir jetzt schon so rumplanen, weil wir gesagt haben, ich kann das ja mal ein bisschen spoilern hier bei dir.
Oh ja.
Wir haben gedacht, was fehlt denn noch? Ah, eine Weihnachtsfolgenparodie. So, alles klar. So, und da sind wir jetzt am Planen, dass es eben auf jeden Fall noch eine Folge gibt, die jetzt auch nach dieser letzten Folge, die unfassbar anstrengende Hexe, die ja ein bisschen so ein Overkill war, weil wir mit Absicht gesagt haben, hier, komm, richtig lang. Die ist ja fast 3 Stunden lang und mit bombastischen Showdown wie in einem Marvel-Film. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal wieder so eine intime, jetzt machen wir mal was Kleineres wieder, was so ein bisschen mehr zusammen ist und auch kürzer und knackiger funktioniert und so. Und dann hast du da wieder den Impuls, wo jetzt alle Bock drauf haben und sich freuen.
Geil.
Und bei uns ist es halt immer ein bisschen so die Logistik. Wir sind halt sowohl mittlerweile leider in Anführungsstrichen verstreut. Ich bin ja weggezogen dann, ich lebe nicht mal mehr in Deutschland und damit ist das, was Sven und ich früher immer hatten, komm, wir treffen uns mal und machen wir eben irgendwie hier, das wurde dann immer schwieriger, weil man immer sich mehr so organisieren musste. Dann auch bei den Live-Touren, kommen wir denn alle zusammen? Kriegen wir die ganze Bande zu diesem Zeitraum auf Tour? Da ist halt unheimlich viel Logistik und dann sind es die Nebenprojekte. Das ist dann leider auch eine Schattenseite von dem, wenn es eben nicht der Hauptberuf ist, dass immer andere Projekte so dazwischen kommen. Ja, und bei mir ist es ja jetzt auch nicht wenig, weil auch jetzt durch sowas wie den Bobcast oder so, natürlich plötzlich da nochmal unheimlich viel im Kalender und so im Orbit los ist, dass man sich da ein bisschen auch manchmal zusammenreißen muss und sagen, also machen wir das jetzt dieses Jahr oder nicht? Und wann fangen wir an? Und da haben wir aber mittlerweile eigentlich eine ganz schöne, entspannte Herangehensweise, dass wir sagen, wenn es passt, passt's. Und zwischendrin muss immer mal irgendeiner aus der Bande den anderen in den Hintern treten.
Okay.
Und dann kommt es schon. Und dann, wenn du erstmal angefangen hast, das ist ja, fängt ja dann oft bei Katrin und mir beim Schreiben an, dann merkt man, okay, jetzt komm, jetzt läuft's. Und dann hat man so einen Bock und dann kommt Sven und mit Ideen und dann los geht's. So. Und deswegen, ja, also lange Antwort auf die Frage, ja, das geht auf jeden Fall weiter. Und es ist auch schon eine Tour wieder im Auge anvisiert, weil wir auch Bock haben, wirklich nochmal live was zu machen, weil das ist auch noch nicht fertig. Mit dem Thema sind wir noch nicht durch.
Ja, das ist Wahnsinn. Aber dann mache ich jetzt den Johann König. Solltet ihr
noch mal, pass auf. Wir committen uns jetzt, Moritz. Ich finde das ja eigentlich so ein bisschen schmächlich von uns, dass wir uns da immer. Ich finde, du solltest einen Cameo-Auftritt in der nächsten Folge haben. Das machen wir jetzt hier öffentlich aus.
Oh,
und dann vergesse ich es einfach und es wird nie stattfinden. Aber
genau. Und wenn ihr die Folge released, schicke ich dir nämlich nochmal genau diesen Ausschnitt und sag von wegen Kai.
Was? Kann ich mich nicht erinnern?
Kann ich mich nicht erinnern. Das KI, alles.
Nein, also wirklich, ohne Scheiß. Das machen wir. Das fände ich auch lustig. Dann müssen wir uns was Nettes einfallen lassen. Ja.
Sehr gut. Und zur Not mache ich den Konrad Halber, keine Ahnung.
Ja, eben, genau, den Strandkorb. Das ist der Sohn des Strandkorb-Nauberts. Strandkorb Rainer.
Oh, perfekt. Und noch widerlicher.
Was auch immer der
so da richtig touchy. Der ist so richtig touchy. Oh, richtig geil. Kommen wir mal jetzt zur Abwechslung mal zu den drei Fragezeichen, nicht nur immer zu TK.
Ja.
Du bist ja jetzt seit 2 Jahren? Seit 2 Jahren machst du mit Andreas Fröhlich, dem Bob-Sprecher der drei Fragezeichen, den Bobcast.
Jetzt halte ich mal fest, es sind schon 4 Jahre.
4 Jahre?
Wir haben auch neulich das festgestellt, dass es wirklich 2022.
Wie wenig Folgen habt ihr denn bitte dafür, dass ihr 4 Jahre lang...
Ja, da stimmst du in einen empörten Tenor von vielen Hörern ein, die sagen, Leute, macht mal mehr Folgen. Naja, wir hatten ja anfänglich alle 2 Wochen.
Ja.
Und sind dann irgendwann umgeswitcht auf einmal im Monat. Mhm. Einfach weil wir gemerkt haben, es ist tatsächlich wirklich viel Arbeit dahingehend, so eine Frequenz aufrechtzuerhalten. Und wir hängen einfach ein bisschen mit den anderen Projekten und den anderen Sachen. Andreas hat hier nun wirklich auch nicht viel zu tun.
Ja, glaube ich.
Und deswegen sind wir irgendwann umgeswitcht, immer so mit einem Ohr, Auge auf, ja, vielleicht bauen wir die Frequenz auch nochmal wieder zurück. Aber erstmal funktioniert das eigentlich für uns so ganz gut, dass man einmal im Monat rauskommt. Und deswegen sind es dann aber auch 4 Jahre. Und wir sind jetzt, wo sind wir? Bei Folge 60? Gerade vergessen, wo wir sind. Also
Ist bei euch das Ausschluss? Also wir können ja einmal grob erklären. Ihr beide sitzt da und erklärt sozusagen die Produktion dieser Folge. Wie es damals eben entstanden ist, wer mitgesprochen hat, was da für Bedingungen herrschten und mit sehr viel Trivia-Wissen und so geht ihr die Folgen durch. Wie entscheidet ihr, weil ihr seid ja nicht chronologisch, ich meine, ihr steigt zwar immer hoch mit den Nummern, aber ihr nimmt ja nicht jede Folge mit.
Doch, wir besprechen jede einzelne Folge.
Jede einzelne Folge. Ich bin doch der Meinung, ihr habt übersprungen.
Also die Zahlen stimmen nicht ganz. Und wir haben tatsächlich auch eine übersprungen, nämlich die Musikfolge.
Ja,
also klar, die Original-Hörspielmusik. Aber wir haben ansonsten jede einzelne Folge besprochen. Zwischendrin gibt's immer mal Specials, deswegen ist die Nummerierung, stimmt die nicht ganz. Das hatte ich vielleicht verwirrt.
Dass wir auch dann 79 Folgen.
Genau, es kann sein, dass wir insgesamt 79 Bobcast-Folgen haben mit Sommer-Special und Winter-Special und sonst wie. Aber wir haben alle 3 Fragezeichen-Folge von Folge 1, dem Super-Papagei, besprochen, bis auf die Folge 29, also die Originalmusik, weil wir da einfach noch kein richtiges Konzept gefunden haben, wie wir das gut machen. Aber sonst, wir gehen tatsächlich chronologisch durch. Und haben dann auch irgendwann überlegt, weil wir auch nicht wussten, wie machen wir denn das jetzt? Wollen wir jetzt mal nur die Klassiker besprechen? Was heißt denn das eigentlich, die Klassiker? Wann hört man denn auf? Sollen wir dann irgendwann ab Folge, keine Ahnung, 36 der Superwahl umswitchen und jetzt nur so ausgewählte Folgen nur machen? Das war ja dann, was du fragen wolltest, glaube ich. Und dann haben wir aber gesagt, nee, komm, dann lasst uns doch jetzt einfach chronologisch weitermachen. Durch die ganzen Phasen, auch wenn sie schwierig werden, die Crimebuster und die Brigitte Johanna Henkel-Weithofer Phase und so weiter. So lang, wie wir jetzt Bock haben. Und dann gibt es die Live-Touren. Also wir waren ja mittlerweile 3-mal schon unterwegs. Da haben wir in der Tat, da hast du recht, nicht chronologisch besprochen.
Nee, das ist
also
klar.
Da haben wir uns irgendwas ausgesucht, worauf wir Bock
haben. Also ich muss dir zeigen, ich habe, wie man...
Ja, da hast
alles,
du, wo
alles
hörst
als
du das
markiert,
denn, ja?
Alles als gelesen markiert. Also sozusagen, ich habe jede Folge durch. Warum bin ich der Meinung?
Ja, warum was ist denn da los, Moritz? Das ist...
Ich bin...
Bist vielleicht doch eingeschlafen beim Hören. Und
ja, das sowieso ganz oft, leider Gottes. Aber...
Ich finde, das ist ein Kompliment. Das ist total toll.
Ich liebe das auch, ne? Also ganz ehrlich, wenn man wirklich mit... ich sag mal von wegen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner hast, der... Frau von Andreas Fröhlich, wenn sich jedes Mal einschlafen
würde.
Was die
alles mitmacht, ja, wenn er dann noch den Gollum auspackt. Ja.
Oh ja, oh, schön, wundervoll. Wie seid ihr überhaupt zu diesem Punkt oder zu diesem Thema gekommen, dass ihr diesen Podcast so machen wollt?
Ja, also Kurze Vorgeschichte, es war eine Idee von Andreas während der Pandemie. Der hatte so ein Corona-Downtime und hat einfach angefangen, die drei Fragezeichen-Folgen mal zu hören. Was er sonst in dem Sinne nur so sporadisch mal gemacht hat. Ne? Immer mal hier so reingehört und so und dachte, ich höre mir das jetzt mal so an eigentlich. Ich fange mal beim Superpapagei an und höre mal so rein, wie ich das so finde. Und da war die Idee dann geboren zu sagen, eigentlich könnte man doch mal sowas machen, wie so ein Podcast, wo ich überlege, woran erinnere ich mich denn eigentlich noch? Und was kann man denn da so noch erzählen zu den Folgen? Mhm. Und dann hat er da relativ bald wohl an mich gedacht, weil wir natürlich jetzt nicht nur durch die Projekte, die wir mittlerweile gemeinsam gemacht haben, ich bin ja dann zum Team der Fragezeichen irgendwann dazugestoßen und habe eben diese Live-Touren mit entwickelt,
was absolut krass ist.
Also geschrieben und Regie gemacht. Und da haben wir uns sehr gut kennengelernt und auch wirklich dann ein bisschen angefreundet und haben auch andere Projekte zusammen gemacht. Und er rief mich dann an und sagt, pass mal auf, ich habe hier so eine Idee, hast du da Bock, wollen wir das zusammen machen? Und ich habe, ich glaube, das war die kürzeste Bedenkzeit, die ich jemals hatte, nämlich sofort zu antworten, ja klar, wie geil, das machen wir. Und dann wurde das alles so zurechtgezobelt und das ist ja dann auch ein offizieller Podcast von Sony Europa. Das hilft uns natürlich auch, weil wir dann gesagt haben, okay, wie machen wir das? Soll ich dich interviewen oder was? Und dann war so, na ja, auch ein bisschen langweilig, also nicht langweilig, aber wie wäre es denn, wenn wir einfach gemeinsam diese Folgen besprechen und ich, Andreas, versuche mich zu erinnern und kann viel erzählen über die Studioarbeit, über die Schauspieler, die da dabei waren und du, Kai, hostest das Ding so ein bisschen und kannst natürlich auch mit deinem Blick als Hörspielmacher Szenen mit analysieren und wenn es gut läuft, haben wir noch so ein nettes, launiges Gespräch da drumherum. Komm, wir probieren's mal. So, und dann haben wir das erstmal getestet. Wir haben ja auch einen Regisseur, eine Produktionsfirma, die dabei ist, der auch super zu uns passt, einfach weil wir ein kleines Team sind und dann so ganz gemütlich entweder bei Andreas im Arbeitszimmer in Berlin oder eben so wie wir jetzt hier remote im Internet uns dann unterhalten und dann hast du eben zwei Riesenvorteile. Der eine ist, also zusätzlich, dass man mit Bob Andrews zusammen gemeinsam einen Podcast aufnimmt. Es ist ein offizielles Sony-Projekt, das heißt, du darfst die ganzen Ausschnitte verwenden. Wir können in die Hörspiele reinhören und die Szenen analysieren, so dass der Hörer mithören kann. Und das Zweite ist, wir haben einen sensationellen guten Draht zu Heike Dine Körting und zu Europa. Das heißt, Heike Dine Körting beschafft uns die Skripte aus dem Archiv. Wir haben die Originalskripte vor uns liegen. Wir können die analysieren. Wir haben ja auch Sonderfolgen gemacht, wo wir im Archiv bei Europa in der Rotbaumchaussee im Keller abgestiegen sind und da irgendwie 500 Nerdgasms bekommen haben, weil man es einfach nicht fassen kann, dass man plötzlich das Original Huibu-Skript in den Händen hält und.
War das die Folge, wo ihr den Kuchen gebacken habt?
Ja, genau. Ja. Ihre Geburtstagsfolge war das. Haben wir letztes Jahr zum 80. gratuliert und dann so im Archiv uns aufgehalten. Ja, und das ist natürlich auch für mich jetzt als, sage ich mal, als Kassettenkind, ja, der früher selbst im Kinderzimmer diese Hörspiele gehört hat, immer noch manchmal so ein unfassbarer Moment, dass ich jetzt gemeinsam mit einem der Helden meiner Kindheit diese alten Hörspiele besprechen darf und wir da so einsteigen und es wirklich toll, also es macht nicht nur Riesenspaß gemeinsam, sondern es ist ja toll, auch analytisch da irgendwie so eine bisschen sowas, so eine Oral History, wie man das nennt, zu entwerfen, dieser drei Fragezeichen Hörspiele, ja. Also wie gesagt, mittlerweile machen wir das seit 4 Jahren und du kannst dir ja chronologisch dann das anhören, was es so zu erzählen gibt, noch rund um die Folgen. Dann haben wir ja immer mal wieder Gäste dabei und so. Und da passieren dann auch so Sachen, wo man sagt, das sind wirklich Zeitdokumente dann, wenn wir also noch Jürgen Thormann im Interview haben, den grandiosen Sprecher, Schauspieler, der bei vielen drei Fragezeichen Hörspielen dabei war, eine saubekannte Synchronstimme, Michael Caine. Und der ist verstorben mittlerweile. Und wir haben ihn aber noch als Gast in der Folge gehabt.
Ne? Eine der schönsten drei Fragezeichen Folgen, Nacht in Angst. Nee, nicht Nacht in Angst, sondern ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß da, ist Bob, hat mal wieder einen Haschimitenfürst gekriegt und ist sozusagen bei Skinny Norris untergekommen, bei den Rockern. Oh, ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß. Aber da sagte Jürgen Thormann nur, Skinny Norris, du Hurensohn. Und ich dachte in dem Moment, dachte ich so, von wegen, was geht jetzt ab bei den drei
Fragen? Echt? Ist das der Thormann, der das sagt?
Ja.
Ach, das ist ja Skinny lustig. Norris, da waren wir noch nicht. Das muss ein bisschen später gewesen sein. Für mich ist er immer und ewig Senior Santora im Zauberspiegel. Ja. Aber ein Mann, ein kleiner Mann, kann den Spiegel nicht vortragen. Mhm. Naja, egal. Also auf jeden Fall.
Ich habe nie gesagt, dass das.
Das ist schön. Das ist halt einfach auf so vielen, von so vielen Seiten so ein tolles Projekt, was ich ehrlich gesagt so viel Bock ich hatte am Anfang. Nicht gedacht hätte, dass wir so viel Spaß daran haben, dass es so einen schönen eigenen Flow entwickelt und man dann auch merkt, das ist so der letzte Punkt dabei vielleicht, wie die Leute auch daran andocken. Also ich hätte gedacht, das interessiert ein paar Hardcore-Nerds. Ich hätte gedacht, klar, Europa-Thema, Andreas Fröhlich ist dabei, da werden schon auch diverse Fragezeichen-Fans mal so einchecken. Aber dass wir mittlerweile eine eigene Bobcast-Fangemeinde haben, die uns wirklich irre Streaming-Zahl bescheren und so andocken an uns auch, wie wir das gemeinsam machen, was sich ja dann auch bei den Live-Touren jetzt zeigt.
Ja, ich war auch schon wirklich in Hamburg bei euch.
Warst du in der Leisthalle?
Ich war in der Leisthalle, aber das war letztes Jahr.
Das Hexenhandy, ne? Genau, das war beim das Hexenhandy gesprochen haben wahrscheinlich. Ja, und dann bist du in diesen tollen Locations und spielst da vor 1000 plus minus Leuten und das ist, machst halt deinen Live-Podcast und wir können das auch immer noch nicht fassen. Und wir sind ja jetzt unterwegs, dieses Jahr auch 2026, haben die erste Hälfte schon hinter uns. Die zweite kommt noch jetzt im Mai, Juni und merken dann immer wieder, wie krass, du hast ja im Prinzip nur ein Konzept und nicht ein Drehbuch oder ein Stück und spielst dann da auf der Bühne deine Texte ab, sondern wir unterhalten uns ja. Und natürlich sind es Themenblöcke und natürlich sind die dann auch so ein bisschen identisch von Abend zu Abend. Aber dass man mit so einem losen Konzept quasi dann da so einen Abend füllt und wir sind ja da fast 3 Stunden auf der Bühne. Am Ende haben wir noch irgendwie so Fragestunde und so. Das hätte ich auch nie gedacht, dass das so einen Bock macht und die Leute da so drauf anspringen und so einen Spaß haben. Das ist toll, ja.
Ich unterbreche ganz kurz. Folge 117, der finstere Rivale. Oh Gott, genau.
Da. Okay, gut, ja, siehst du, da sind wir noch nicht. Das ist auch eine Zeit, die ich nicht so auf dem Schirm habe. Also eine Zeit im Sinne der Folgenanzahl.
Ja.
Ich bin ja auch, wie gesagt, so ein Kassettenkind der ersten Stunde eher. Das heißt, ich habe so diese Klassikerfolgen, wie auch immer man das definiert, am besten drauf und dann bin ich eher so sporadisch hier und da nochmal dabei. Aber das ist eben beim Bobcast jetzt auch das Tolle und das sagt Andreas ja auch. Man steigt jetzt mal ganz intensiv in jede neue Folge ein, also chronologisch, ne, und nimmt die sich komplett neu vor und entdeckt die dann auch so neu oder überhaupt. Man hört die teilweise zum ersten Mal und dann merkst du so, okay, was für ein krasses Story war das denn, ja?
Aber kannst du selber
da alles dabei?
Kannst du selber für dich sagen, was deine Lieblings-3-Fragezeichen-Folge ist von den Folgen, die du jetzt so kennst?
Also das ist bei mir tatsächlich wirklich der Zauberspiegel.
Ja.
Das ist einfach meine Kindheitsfolge, die mich nach wie vor packt. Es ist egal, wie oft ich die höre, geht die mir unter die Haut. Da sind so tolle Sprecher dabei, da ist so eine tolle Stimmung, da gibt es so tolle Sequenzen, die für mich nach wie vor diesen Kindheitsgrusel aktivieren. Deswegen werde ich die immer nennen, auch obwohl es natürlich viele andere tolle Folgen gibt und Folgen, die ich total gerne habe oder die man dann auch, wenn man die jetzt bespricht, feiert, ja.
Ja.
Aber das ist so, bin ich emotional am allermeisten angedockt beim Zauberspiegel.
Das habe ich mit Labyrinth der Götter. Ich liebe diese Folge.
Ja, die finde ich auch, die habe ich nicht so gut drauf, aber ich kenne die und habe die auch als toll abgespeichert.
Ja.
Das stimmt. Okay.
Wirklich, also egal, welche
es
Folge
ist bei, kommt. Ach, sehr interessant. Immer. Also, aber hast du so eine du hast dann auch chronologisch mal angefangen oder als Kind irgendwann einfach?
Ich mache es auch all die Jahre immer wieder, dass ich wieder von Anfang anfange und mir diese ganze Folge nochmal durchhöre. Einfach auch, weil, ich sag mal, es gibt eine Riesenwelt an Podcasts, so, aber nicht alle interessieren mich. Dementsprechend gehe ich, ich bin auch so einer, der früher als Kind beim Thailänder eine Currywurst Pommes bestellt hat, weil ich es gewohnt bin. dementsprechend.
Guter Vergleich,
Koche ich mir lieber nochmal die alte Suppe auf. und schwelge.
Ist ja aber auch interessant, oder?
Aber das
also
ist
was für ein merkwürdiges Ding. Und wenn ich das hier in Norwegen zum Beispiel dann mal so versuche zu erklären. Also was, du bist ja jetzt wieder auf Tournee da, super. Was machst du da? Also es ist jetzt ein Podcast und da besprecht ihr jetzt alte Hörspiele, Kinderhörspiele. Hä, warum? Warum interessiert das so viele? Und das ist diese seltsame Mischung aus so medialer Nostalgie, das können ja alle irgendwie nachvollziehen, also alte Fernsehserien und die Bücher von früher und so. Aber bei uns in Deutschland eben auch noch diese Hörspielkultur, die so viel bedeutet so vielen Leuten und dann eben ausgerechnet diese Europa-Hörspiele da, die da so im Zentrum scheinen und leuchten, weil wir da alle so andocken emotional. Und dass man das aber so am Leben hält, dass es uns in unserem Alltag heute einfach noch so beschäftigt. Das finde ich irre. Das kann man irgendwie gar nicht so richtig erklären, alles, finde ich.
Nee. Ich finde es gerade, wie gesagt, diese Nostalgie, die dahinter steckt, darum dreht sich ja bei uns im Podcast überhaupt. Ne? Wir haben ja diese fiktive Stadt Some City aufgebaut, dass wir wirklich jedes Fenster, jede Tür öffnen können und sagen, wir reden über das erste Mal Schwimmbad, wir reden über das erste Mal im Kino sein, wir reden über das erste Mal Hörspiele aufnehmen, Synchronsprecher, wir fliegen ins All, wir können uns diese komplette Stadt hier aufbauen, wie wir wollen. Und können alles andocken, was wir wollen. Wir haben einen Strand, wir haben verschneite Berge in dieser Stadt. Wir haben wirklich ein komplettes Untergrund.
Das ist ein schönes Konzept. Aber vielleicht ist es ein bisschen, was du sagst, wo du jetzt sagst, mein erstes Mal fliegen, mein erstes Mal Schwimmbad. Dass wir natürlich auch durch dieses Medium Hörspiel, eben weil es so nah und intim ist, dass das bei uns im Kinderzimmer stattgefunden hat oder bei uns im Auto dabei ist, bei uns im Bett dabei ist, dass man das so verbindet mit diesen Lebensabschnitten und den Lebensereignissen und Gefühlen, die bestimmte Sachen triggern. Also egal, ob die Kindheit jetzt toll und warm und schön war, dann verbindet man das mit den Fragezeichen-Hörspielen oder sie war vielleicht nicht so toll und dann war es so ein Eskapismus. Dann hat man sich gerettet und geflüchtet in die Jugendhörspiele und das nimmt man dann mit und deswegen platziert sich das so, setzt sich das so im Herzen fest. Ne? Das ist es vielleicht.
Und das ist bei mir ja, wie ich vorhin schon erwähnte, ich habe, auch wenn ich diese Hörspiele zum Beispiel höre, immer noch meine Kindheitserinnerungen mit diesen Bildern. Und toll, sobald ich diese Folgen wieder höre, habe ich Orte, an denen ich seit Jahrzehnten nicht mehr gewesen bin, trotzdem wieder in meinem Kopf und sage von wegen, ey, so sah in Plön, am Plöner See, das Haus von meiner Oma aus, wo wir jedes Jahr solche Geschichten und ich weiß nicht, also das ist das Schöne an der Nostalgie und das ist auch das Schöne bei unseren Hörern, die dann auf einmal sagen, von wegen, ihr blöden Säcke, ich konnte mich auf einmal an irgendwelche Dinge aus meiner Kindheit erinnern, von wegen, krass. Ne?
Aber es ist ein super Konzept, also das finde ich toll. Es ist interessant, das so zu kombinieren ein bisschen, dass man auch dann über diese persönlichen Erinnerungen, Ereignisse spricht und das so kombiniert mit den Medien, die man dann irgendwie rezipiert.
Wir bauen, also seit ungefähr jetzt, ich sag mal seit 70 Folgen oder so, bauen wir zu Anfang immer einen richtigen Wissensteil ein über dieses Thema, das heißt die Entstehungsgeschichte, die interessant in einer maximal 15-minütigen Unterhaltung zwischen uns dann sozusagen einmal aufgeführt wird und dann gehen wir sozusagen Fakten. Genau die Fakten einfach und also wir wollen natürlich wir wollen nicht, dass irgendjemand uns zuhört, weil wir einfach drei alte Leute sind, wo man sich auch sagt, so von mir, es interessiert doch sowieso kein Schwein, was unsere, aber.
Genau, gesagt, braucht man noch ein paar Dudes, die sich über irgendwelchen Kram und,
deswegen hauen wir Wissen da eben mit rein und, verbinden das dann mit persönlichen Geschichten, wo dann halt auch diese Reaktion der Hörer kommen, die sagen von wegen, okay, ey, da kam mir diese Erinnerung hoch, das Eiscafé, was ich als Kind kannte und sowas, kam auf einmal in meinen Kopf und ich weiß noch ganz genau, wie das Eis geschmeckt hat. Plus, wenn wir auch Gäste haben oder so, das haben wir auch immer Quiz ein Quiz mit rein. Mhm. Das haben wir seit etlichen Folgen immer, dass wir so ein Quiz damit reinbauen. Mhm. Und durch unsere Sprechergeschichten und dadurch, dass wir auch Musik machen etc., haben wir uns einfach eine komplette Welt gerade aufgebaut, wo wir selber Jingles machen, selber Musikvideos drehen, und so toben wir uns dann halt nicht nur auf unserer Some City-Seite oder bei mir auf der Seite, wo ich halt bei Instagram dann immer mich austobe mit irgendwelchen Kram, können wir uns halt auch in diesem Podcast so richtig austoben.
Das ist aber total schön. Also ihr baut euch da quasi irgendwie so eine eigene Welt dann auch, ne? Das ist ja wirklich echt schön. Wunderbar, ja.
Und wie gesagt, also das verbinde ich mit diesen ganzen Klassikerfolgen, die ich dann halt jedes Jahr immer wieder höre.
Okay.
Und für mich, also wie gesagt, ich habe ja bei dieser Rocky Beach Tour habe ich ja Oliver Rohrbeck immer wieder getroffen und dann auch mal alle drei bei der Jubiläumsfolge sozusagen, die sie hatten. Das war Folge 125 mit dem, nee, nicht 150 war das mit den, wo sie in Indien waren mit diesem Diamanten.
Ach ja, genau, ja. Mhm.
Und jetzt fällt es mir gerade ein. Das Geile an unserem Podcast, ich war bei euch in der ersten Live-Show, also da im Bunker. Ich war auch noch mal, von der Ferienbande. Und da saß vor mir, wie heißt der Andreas? Morten.
Andreas von der Mäden.
Andreas von der Mäden.
In
der Show von euch. Der saß vor mir.
Was? Das weiß ich ja gar nicht.
Ja, er saß vor mir neben Peter Weiß und sagte nur zu Peter Weiß von wegen, oh, ich glaube, ich muss gleich mal pissen. In seiner typischen Stimme. Und ich dachte nur von wegen, das ist Morten, verdammte Scheiße, das ist David Hasselhoff. Und ich weiß doch ganz genau, also du weißt nicht, dass er bei euch in der Show gewesen ist.
Nein, ich weiß, dass Peter Weiß da war, aber dass Andreas von der Mäden
mit seiner Frau war da.
Ach, das ist ja abgefahren, du. Da sagst, das ist ja lustig. Also wir haben mit ihm zusammengearbeitet. Er hat bei der dritten Folge mitgesprochen, aber wir haben uns nicht persönlich gesehen im Studio, sondern wir haben über Linie, also über Leitung gesprochen. Aber dass er mit in der Show war, war mir nicht klar. Kann ich mich nicht erinnern. Peter Weiß, der tolle Schauspieler, mit den ich kennengelernt habe bei der Fragezeichen-Live-Tour zum seltsamen Wecker, was meine erste Regie dann war, der ganz treu immer auch kam zu den Fernbandenauftritten und mit dem ich auch noch andere Projekte gemacht habe. Das fand ich ganz toll. Und der ist ja leider vor 2-3 Jahren auch verstorben mittlerweile. Und das wusste ich, dass der immer eigentlich, wenn wir in Hamburg waren, war immer Peter mit seiner Familie da. Aber das Andreas von der Menau. Okay, das ist ja echt abgefahren. Ich habe das irgendwie verdrängt durch zu viel Post-Show-Alkohol. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, interessant. Ich weiß doch ganz genau, auch dieser Satz von wegen, ich gehe jetzt gleich mal pissen.
Ja, das ist natürlich geil. Auch nicht im Morten-Timbre dann wahrscheinlich, sondern eher als Skinny Norris.
Ja, es klang eher so ein bisschen aus Skinny Norris und David Hasselhoff halt, ne? Ja. So von wegen, ich gehe jetzt gleich mal pissen. Das ist toll. Junge. Aber das war sozusagen so eine Erinnerung, die jetzt gerade auch schon wieder zurückkam. Es ist mega
sehr
geil.
Sehr schön, ja.
Als ich letztes Jahr bei euch in der Leisthalle gewesen bin, mit meiner Freundin, da sind wir von der U-Bahn gekommen und an der Seite, am Seitenausgang, stand Andreas gerade und hat geraucht.
Ja, eine geraucht, genau, das macht er gerne mal.
Und ich bin dann nur so, ich sag, ich gehe hin, ich sag, Entschuldigung, darf ich kurz einmal stören? Ja, was ist denn? So, können wir vielleicht irgendwie ein Foto machen und so, ne? Und ich hatte ihnen noch einmal kurz erzählt, dass er halt durch dich, erzähle ich gleich auch nochmal, bei uns in der Folge auch was eingesprochen hat. Er sagt, ja, kann ich mich leider nicht dran erinnern, aber dann haben wir ein Foto gemacht und ich sag, ich bin glücklich.
Super, das ist nämlich übrigens mal ein guter Geheimtipp. Wenn man auf der Bobcast-Tour uns sehen will. Es ist ja leider so groß, dass wir diese Autogrammstunden oder sowas nicht anbieten können danach. Wir haben jetzt auf der Tour zwar so ein Meet and Greet Ticket, was man sich kaufen kann vorher, aber das ist ja auch nicht was für alle. Aber man muss mal wirklich an den Seiteneingang der Hallen gucken, so kurz vor der Show, weil da Andreas gerne mal eine durchzieht, eine quarzt und man kann ihn da durchaus ansprechen, der wird da auch nicht böse und hat sogar mit dir ein Foto gemacht.
Ja, absolut, das war schön. Er konnte sich leider nicht mehr dran erinnern. Ich weiß noch, ich habe dich vor ein paar Jahren angeschrieben, da hatten wir unsere Jubiläumsfolge vom Podcast gehabt und da habe ich dich gefragt, von wegen, ob du irgendwie an Andreas rankommst. Dann sagtest du, nee, aber probier mal bitte über mein Management.
Genau, richtig, weil wir haben ein bisschen so ein Deal, in Anführungsstrichen, dass wir uns zum einen nicht gemeinsam in anderen Podcasten eigentlich so viel machen, weil wir ein bisschen diese Bobcasts so als exklusiv halten wollen. Und zum anderen habe ich auch dieses, dass ich eigentlich versuche, ihn nicht so mit Anfragen zu behelligen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Bei dir ist es ja auch, weiß ich ja, dass das seriös ist. Aber deswegen muss man eh über das Management gehen, weil die das koordinieren. Und dann hat es ja scheinbar geklappt.
Deine Managerin.
Ja.
Eine unglaubliche Frau. Ich...
Toll, ne?
Ich würde ihr Blumen schicken. Weißt du, sie meinte von wegen, ja, Moritz, klar, kann ich mal anfragen und sowas, ne? Ich kümmere mich drum. Und kam irgendwie einen Tag später, kam die Antwort, du Moritz, der stellt sich komplett tot. Der antwortet mir überhaupt nicht, ne? So, ne, es tut mir jetzt wirklich leid. Ich sag danke, aber wirklich für den Versuch und sowas, ne? Vielen lieben Dank. 2 Tage später, Moritz, ich habe eine Überraschung für dich. Kommt eine Nachricht rein, ne? Von wegen, hier von Andreas für dich. Alter, so Alter, du bist so zauberhaft, wirklich. Alter, wirklich so eine zauberhafte Managerin habt ihr.
Das ist toll. Das ist total schön, das zu hören von dir. Das gebe ich gerne mal weiter, weil ich finde, das ist auch so eine schöne kleine Family da. Also das ist ja quasi eine Agentur, wo wir alle vertreten sind. Und für mich auch ja wichtig, weil ich ja eben nicht mehr in Deutschland bin. Und da ist es toll, dass man jemanden hat, der einen da, der so Sachen repräsentiert und handelt. Und da sind eben auch quasi alle Fragezeichen und viele Europa-Leute und die Agentur Kühl PR in Hamburg, die ja eben auch viel für Europa macht. Jetzt nicht nur Management, sondern auch PR-Arbeit und so. Und das ist dann oft eigentlich wirklich der beste Weg, weil es tatsächlich wirklich relativ kurze Wege sind. Und weil eben Nina und auch das ganze Team, die sind unheimlich offen und zugewandt und können auch sehr gut abchecken, wer jetzt irgendwie eine seriöse Anfrage hat und wer irgendwie nur was Komisches will.
Ja,
so. Blödsinn. Also das freut mich zu hören. Das ist,
ja, wirklich.
Das ist
also schön. Komplimente gerne weitergeben.
Toll, mache ich.
Und hast du jetzt selber durch diese ganze Bobcast-Phase gemerkt, was, also, na gut, ich wollte gerade sagen, das ist ja Blödsinn. Du hast als Regisseur für die ganzen Live-Shows gearbeitet. Du hast gesehen, wie viele Tausende, Hunderttausende Menschen diese 3 Fragezeichen stürmen können. Aber du kriegst ja jetzt offen auch Feedback.
Ja.
Ne? Und ich weiß noch, zu Anfang war das Feedback nicht ganz so gut. Dir gegenüber, leider Gottes.
Für die Live-Shows?
Nee, nicht für die Live-Shows, für den Bobcast.
Ah ja, okay.
Na, also ich hab das nur so am Rande mitbekommen und ich glaube, das hast du selber sogar mal angesprochen, von wegen, dass die Leute immer so eher auf Andreas fokussiert waren und gefragt haben, was will denn dieser Kai eigentlich da?
Ach, interessant. Also dann hast du vielleicht mehr mitbekommen, was für mein Nervenkostüm nicht mitbekommen. Weil ich habe also eigentlich, habe ganz ehrlich, mit viel mehr Gegenwind gerechnet meiner Person da im Podcast gegenüber, weil ich natürlich bis dato nicht so sehr in Erscheinung getreten war als jemand vor dem Mikro sozusagen, weil ich natürlich bei dem Fragezeichen-Thema ja hinter den Kulissen tätig war. Und deswegen war ich so ein bisschen gespannt und war dann eigentlich sehr positiv überrascht, dass da viele Leute sich sehr wohlwollend geäußert haben über diesen Kai Schwind, der da mit Andreas Fröhlich redet. Es gab natürlich Leute, die gesagt haben, was will der denn mit dem oder wer ist denn das und so. Aber ich hätte mit viel mehr Gegenwind gerechnet, ehrlich gesagt. Deswegen war ich da völlig entspannt irgendwann, weil man gemerkt hat, ah cool, und dann musste sie sich ja auch ein bisschen so der Ton finden uns, weil wir natürlich privat eine Chemie und auch einen Ton haben, aber ob der sich jetzt auch vor dem Mikro oder sogar auf der Bühne irgendwie darstellt, das war uns ja auch noch nicht so klar. Also auch ein bisschen Rollenfindung tatsächlich, ich musste auch erstmal gucken, bin ich da jetzt irgendwie Host oder Kollege oder was bin ich denn? Und es hat sich irgendwie sehr schön gefunden und fühlt sich total natürlich an, auch so auf der Bühne jetzt. Und natürlich weiß ich, dass die Leute jetzt wegen Andreas Fröhlich hier einchecken erstmal und dann aber sie nicht zu verschrecken und sagen, ach komm, dieser Kai Schwind macht das auch ganz nett, das passt ja ganz gut, wir bleiben mal. Das war eigentlich für mich so der Hauptpunkt zu sagen, wie geil das funktioniert und ich fühle mich da super wohl und auch mega in diesem Ping-Pong mit Andreas und mir, das ist irgendwie total geklärt, die Fronten.
So, bevor du jetzt weitergehst, ich wollte dir gerade eigentlich ein Riesenkompliment machen.
Ich rede mich schon im Kopf und Kragen hier.
Ja, ernsthaft, ich wollte dir eigentlich nur damit sagen, von wegen, dass ich über die ganzen Folgen hin bis zum heutigen Punkt du dich so heftig etabliert hast in dieser, ich sag mal, in dieser Konstellation und auch in dieser Bubble, dass du wirklich schon zu diesem Thema 3 Fragezeichen, auch wenn du anfangs im Hintergrund gearbeitet hast mit diesen Regiearbeiten, aber du bei dem Thema drei Fragezeichen eine der aufgeschlüsselten Figuren für mich zum Beispiel bist.
Ne, das heißt, das ist ja, aber das ist ja wirklich nett. Ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest. Okay, alles klar. Ne? Ja, toll. Also ich werde jetzt ein bisschen rot, was man nicht sieht.
Was mich in den ersten Folgen verstört hat, wo ich dachte, Kai erzählt ja nur Schwachsinn. Nein, erzählt nicht nur Schwachsinn. Aber ihr erzählt ja sehr gerne über alte Filme. Ja, der hat auch in dem Film mitgespielt.
Ja.
Deine Reaktion in den ersten Folgen darauf war immer, ja, kenne ich. Und ich dachte, komm, erzähl doch keinen Scheiß, du kannst doch nicht jeden Film kennen. So, ne? So, und dann jedes Mal, ja, kenne ich. Nachher in den Folgen hast du dann gesagt, ach so, ja, mit dem und dem, wo ich auch dachte, der hat ja wirklich richtig Filmwissen, der Typ. Wo sich dann einfach so, du saßt da so, ja, kenne ich.
Genau, ja, den Film kenne ich auch. Okay, ich weiß, was du meinst. Ja, genau, wo man dann erstmal denkt, ah, dieser Co-Host, der ist so ein bisschen, der nickt so dieses Zeug ab. Und okay, ja, lustig.
Und dann so ein paar Folgen später, wo du dann halt wirklich auch auf diese Filme eingehst, wo ich noch denke, Alter, der Typ, der weiß ja wirklich die ganze Scheiße aus diesen alten Filmen.
Ne? Lustig, okay, weil wir natürlich beide, Andreas und ich, zum Beispiel einen unglaublichen Stanley Kubrick-Fetisch haben. Wir sind ja Riesenfans und sind totale Filmfans beide und reden da auch privat total gerne drüber. Aber das stimmt, aber das ist ein interessanter Punkt, weil man vielleicht dann wirklich bei den ersten Folgen, das merke ich ja auch, wenn ich manchmal so in so eine ganz frühe Bobcast-Folge reinhören, merke, es ist noch ein bisschen verhaltener. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir miteinander da so umgehen und ich habe mich da auch mehr zurückgehalten. Das stimmt. Ich wollte mich nicht so vordrängeln oder sagen, ah, jetzt erzähle ich auch noch mal 5 Minuten über den Film oder so. Und das ist dir wahrscheinlich dann so aufgefallen. Lustig, interessanter Punkt, ja.
Ja, und wirklich, also du brillierst momentan sehr, nicht nur momentan, du brillierst seit wirklich etlichen Folgen sehr in dieser Konstellation und das finde ich schön, also weil ich dich wirklich seit 2010 dich sehr verehre.
Mensch, das ist ja echt toll. Also vielen Dank, Moritz. Das bedeutet mir total viel. Das ist super, das ist schön, was du sagst. Weil du, gerade weil jemand, der meinen ganzen Kram seit ein paar Jahrzehnten mitverfolgt, das bedeutet echt was. Toll.
Und vielen deswegen, Dank. Wie gesagt, was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau, Leisthalle haben wir diese Bobcast-Show gesehen und wirklich vom Konzept her und vom Aufbau her dieser Live-Geschichte, die ihr da gemacht habt, wirklich schön gewesen. Es ist schön, sich dann auch mit diesen ganzen anderen Fans sozusagen einmal kurz zu schließen.
Gehört auch dazu, ein bisschen dieses Gemeinschaft-Ding so.
Und es hat mich halt an diese alten Rocky Beach Partys erinnert, so, ne? Man sitzt da so von wegen, okay, bei den Rocky Beach Partys hört man immer eine ganze Folge sozusagen einmal durch und danach interagiert man dann nochmal mit Oliver. Aber bei euch diese Besprechung und auch alleine, dass ihr den Bastian Pastewka da eingebracht habt.
So toll, weil für mich auch, also noch so ein anderes Ding beim Bobcast ist tatsächlich, wer dann da wirklich auch alles andockt, also wirklich bekannte Leute, sage ich mal, so ein bisschen Lieschen Müller-mäßig, die sich als Bobcast-Fans entpuppen, die sich dann melden irgendwie sogar. Also zum Beispiel so jemand wie Nils Bokelberg, der Viva-Moderator von früher, den ich sehr cool finde einfach, wo sich dann so rausstellte, der hört uns auch und findet uns toll. Oder so Leute wie Olli P., der sich mal bei mir gemeldet hat und mit einer Sprachnachricht und gesagt hat, aber nur mal sagen, wie geil er den Bobcast findet. Ich habe erst gedacht, das gibt's doch überhaupt nicht. Und Bastian ist auch so jemand, der uns ja von Anfang an unterstützt hat, weil er natürlich mit dem Fragezeichen-Thema viel anfangen kann, weil er auch selbst dabei war und weil er auch Andreas kannte von vorher. Und das ist für mich auch so ein Ding, weil ich den auch ganz wirklich so verehre und mittlerweile echt ein bisschen mit ihm im Austausch auch bin, so über halt alte Hörspiele und Hörspiele und immer mal die Folgen und wo man dann so mitkriegt, ach, der hört uns ja wirklich, der hört wirklich jede Bobcast-Folge und freut sich. Und dann haben wir ihn damals, als wir mit dem Hexenhandy auf Tour waren, wo er ja auch eine zentrale Rolle spricht, haben wir ihn dann gefragt, ob er uns einen Videoeinspieler macht, wo er ein bisschen erzählt darüber. Und in Köln war er sogar live mit uns auf der Bühne. Da haben wir ihn ja dann live dazu geholt. Und das kam natürlich immer toll an, jeden Abend sein Take zu diesem Thema. Und er ist ja auch immer mal wieder dabei bei uns dann mit kleinen Blöcken. Und übrigens an diesem Punkt kann man ja auch mal seinen Podcast empfehlen. Kein Mucks heißt der. Das ist ein Podcast, wo er alte Kriminalhörspiele aus den ARD-Archiven, also der alten oder der noch existierenden Rundfunkanstalten, vorstellt. 50er, 60er Jahre.
Geil.
Und die so ein bisschen einordnet. Im Prinzip ein bisschen, was wir auch machen. Nur, dass er eben die kompletten Hörspiele spielt, zeigen darf, gibt's in der ARD-Audiothek, die mittlerweile ARD-Sounds heißt. Und da gibt es auch ganz viele Querverweise zu den Fragezeichen, denn es sind ganz viele Sprecher dabei ja in diesen Krimi-Hörspielen, die man auch kennt. Gottfried Kramer, Peter Passetti, ganz viel und so. Und die tauchen dann da in diesen geilen alten Hörspielen auf. Und Bastian arbeitet das so ein bisschen launig noch auf. Das ist ganz toll, wenn man Hörspielfan ist. Riesentipp, kein Mucks, ARD-Sounds und fliegt dann auch immer irgendwie bei YouTube rum und so. Also ganz toll.
Wer noch bei der Bobcast-Show gewesen ist, war André Miniger. Der wurde ja auch eingeblendet.
Genau.
Und das ging dann ja um, wie heißt sie nochmal?
Amanda Lear ging es.
Ja, genau.
Amanda Lear aus dem Hexenende. Monique Carrera.
Ja, perfekt. Die taucht ja, glaube ich, auch nochmal in dem der kopflose DJ.
Genau.
Oder der DJ ohne Kopf oder so.
Der DJ ohne Kopf.
Genau. Ja. Taucht sie auf. Wirklich krass. Und er hat sie ja so verehrt. Und ich weiß noch, bei derselben Show im Bunker von euch, bin ich in der Seite noch irgendwie gewesen und da saß André Miniger.
Der war auch bei uns mal
dabei. Der war auch dabei. Und dann bin ich da vorbeigegangen und guck ihn an. Ich sag, Entschuldigung, sind Sie Herr Miniger?
Ja.
mit deiner typischen nasalen Stimme.
Ja, bin ich.
Könnten wir vielleicht ein Foto machen?
Ja, aber nur, wenn du das nicht irgendwie online postest.
Ich sag, ja, okay. Habe ich jetzt halt für meine private Sammlung, aber...
Sehr gut. Lustig. Doch, das stimmt. Das André auch, da. Ich glaube, das gab mal... Nur Frau Körting hat uns noch nie live gesehen. So, wenn ich mich... Doch, natürlich. Bei der Europa-Party. Letztes Jahr haben wir ja so eine Ex... Es gab ja 60 Jahre Europa. Eine große Feier in Berlin. Und da waren wir mit der Ferienbande als quasi Überraschungs-Act. Und haben ein kleines 20-minütiges Jubiläumshörspiel gemacht, wo wir sie auch sehr gewürdigt haben auf unsere Art. Und da hat sie uns auf jeden Fall mal live gesehen und haben uns auch nett drüber unterhalten. Also sie weiß ja auch, dass es uns gibt. Sie hat ja auch mitgemacht schon.
Ich bin die Heike Diene. Das ist ein komischer Name. Hast du das gehört? Genau. Bernd früher genannt Bernd.
Sehr gut.
Oh, ich liebe es.
Aber stimmt, André war auch da mal im Publikum, ja, lustig. Aber ne, wie abgefahren, weil das natürlich auch, also mittlerweile kenne ich die ja auch alle und arbeite mit denen zusammen und es hat eine andere Art der Kommunikation, aber ich kann den kleinen Kassettenkinder Kai nie ganz ausschalten, der dann irgendwie auch manchmal so neben sich tritt und denkt, ey, das gibt's doch nicht. Und es war einer der tollsten, komischsten Momente überhaupt, als mir Heike Dine Körting mal sagte, übrigens, ganz tolle Arbeit im Bobcast und ich höre den auch gern zum Einschlafen.
Oh.
Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also was für ein Kreis schließt sich hier. Ich bin früher mit ihren Hörspielen eingeschlafen und heute hört sie meinen Podcast.
Ich bin mit euren Hörspielen mehr oder weniger eingeschlafen und heute bist du bei mir im Podcast.
Ach, schön. Mein Gott, jetzt wird uns ja ganz warm hier.
Das war bei dir eher gerade der bayerische Abahatschi, ne?
Ach so. Okay. Ja, manchmal kommt man auch durcheinander. Das passiert natürlich, worauf wenn man Comedy-Dialekte macht.
Vorhin noch drauf hinaus wollte, kannst du noch Zirp?
Hallo, natürlich kann ich Zirp, liebe Moritz. Ich habe dir mitgebracht eine fantastische Illusion.
Ich liebe es.
Jetzt habe ich dir leider hier deinen Ausschlag gekillt.
Kein Problem.
Also nicht dermatologisch, sondern soundtechnisch. Ja, Zirp ist natürlich auch so ein Produkt, sich in den Live-Shows, der da entstanden ist. Dieser Magier, dieser Illusionist mit dem blöden holländischen... wo so ein bisschen Hans Klock, dieser niederländische Illusionist Vorbild war. Und der funktioniert aber live am geilsten. Den haben wir ja nie auf den Hörspielen gemacht. Weil man, ich habe da so ein idiotisches kleines Mäntelchen noch um und dann schreit man da mit diesem Comedy-Holländisch ins Publikum. Das ist schon sehr geil.
War das bei der Schrat-Folge?
Da ist er auch, ja. Genau. Der ist eigentlich beim Strat ist er dabei, bei der Tour danach. Und dann haben wir ihn tatsächlich aber auch mal rausgelassen bei einer Live-Tour, weil man auch merkt, so ein bisschen wie Tappert auch, man muss die so ein bisschen dosieren, die Figuren. Wenn du da so ein Overkill machst, wenn du denkst, das läuft, was, das sind so Selbstläufer. Einfach mal die crazy, crazy Characters minutenlang abfeiern. Das geht dann so nach hinten los. Das ist so eine Überstimulanz, so. Das, ist dann ganz gut, dass man die manchmal auch weglässt und, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Riecher für, so was man wie einsetzt. Und das mega gilt gut für Zerb auch.
Mega gut. Wirklich, von den Dialekten, ich liebe es einfach. Ich liebe es, dir zuzuhören. Es ist einfach schön. Aber Bobcats-technisch hast du jetzt ja gesagt, von mir, ihr geht von den Folgen, wisst ihr noch nicht, wo es jetzt drauf hinausläuft.
Nee, wir machen weiter, bis uns entweder jemand sagt, Jungs, wir machen mal das Licht aus, es ist keiner mehr hier.
Das glaube ich nicht.
Oder, das glaube ich tatsächlich im Moment jetzt auch nicht. Oder bis wir halt sagen, vielleicht muss man jetzt mal einen Break machen. Ne? Das muss ja auch nicht immer gleich so endgültig sein, sondern man sagt,
oh, ihr macht genug Pause Breaks. Ihr macht genug Breaks mit euren Pausen, mit eurem Urlaub, mit eurem das und das und so. Und dann kommt eine Entschuldigungsfolge in dem Sinne, von wegen 5 Minuten, wo ihr kurz was einsprecht. Ja, wir machen.
Aber wir haben nämlich, weil das kam natürlich auch dann so ein bisschen als Kritik, dann macht ihr jetzt irgendwie monatlich und dann seid ihr auch noch in Winter- und Sommerpausen. Mhm. Wir machen tatsächlich jetzt seit definitiv einem Jahr keine Pausen mehr. Also es gibt jeden Monat eine neue Folge, auch im Sommer, auch im Winter. Und letzten Winter gab es sogar 2. Wir haben 2 Advents-Specials gemacht. Das stimmt. Also es verfestigt sich da schnell so eine Meinung, das ist ja auch ein Luxusproblem. Das
also
ja
regt euch nicht sweet, auf!
Dass die Leute sich dann da so freuen und gerne mehr hätten. Ne? Leave them wanting more, wie mal irgendjemand
sagt. Ja, das ist doch, das ist ein Kompliment. Das ist einfach doch nur ein Kompliment. Total. Ne? Bevor es nachher heißt, von wegen, ihr macht zu viel.
Eben. Was wäre die Alternative?
Hallo.
Könnt ihr mal ein bisschen weniger, ich komme echt nicht mehr mit und es nervt jetzt auch.
Ein Monat für eine Stundenfolge, krass, ey. Wenn ich jeden Tag nur eine Minute höre, dann brauche ich 2 Monate.
Genau. So, nein, es ist erstmal kein Ende in Sicht.
Oh, schön. Wunderbar. Das sind doch mal gute Neuigkeiten im Jahr 2026, wo wir andere Probleme haben.
Wo man wirklich nicht Nachrichten hören oder sehen oder lesen sollte.
Nee, das ist absolut schlimm. Also das heißt, Ferienbande ist noch nicht ausgestorben. Es wird irgendwann nochmal was Neues geben. Der Bobcast lebt weiter. Du,
richtig. Ich hoffentlich auch.
Nein, so wollte ich das gerade gar nicht ausdrücken. Du tobst dich weiter aus in diesen ganzen Hörspielgeschichten, Medienkram und
Also das ist natürlich auch eine Art von Luxusproblem, dass ich da natürlich jetzt schon sehr verhaftet bin ein bisschen bei den Fragezeichen und beim Bobcast und natürlich merke, meine eigenen Projekte, die da auch so in der Schublade rumliegen und so in verschiedenen Stadien sich befinden oder Zuständen, die kommen natürlich ein bisschen kurz. Ne? Also ich komme leider zu bestimmten Sachen im Moment nicht, würde gerne auch noch mehr eigene Hörspiele, andere Projekte machen. Und dann muss ich ja auch an der Hochschule noch irgendwie so ein bisschen abliefern ab und zu. Ne? Man macht ja auch Forschung und Lehre. Aber ich sehe es mal so, also ich werde mich da nicht beschweren drüber. Das ist alles toll, was ich machen darf und ich freue mich und man muss so ein bisschen auf die Work-Life-Balance achten, dass man nicht irgendwie.
Du warst gerade im Urlaub. Ich wollte gerade sagen, du warst gerade im Urlaub. Du kannst wieder abliefern.
Jetzt liefere ich wieder ab und ich beschwere mich überhaupt nicht und ich freue mich total über den vielen Zuspruch. Und so wie von dir jetzt, das war ja ein Love-Fest hier mit dir morgen.
Das ist eine einzige Love-Fest-Folge für mich hier. Ernsthaft. Kai.
Wunderbar.
Vielen lieben Dank, dass du dir die ganze Zeit genommen hast. Und ich komme gerne bitte nochmal auf dich zurück, weil es auch in Zukunft immer mal wieder spannende Themen mit dir geben wird, über die ich gerne mit dir sprechen würde.
Also gerne. Ich finde euer Konzept super und hau mich einfach an und dann checken wir mal wieder ein. Also es hat mir auch total Spaß gemacht. Du hast einen sehr entspannten Gesprächsführungsflow und dann kommst du ja einfach ins Plaudern. Mein Kaffee ist jetzt allerdings all. Ich werde jetzt mal einen Refill machen.
Sehr gut.
Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg hier und liebe Grüße an alle Mitstreiter, an alle Some Cities, City Bienen, wie sagt man denn? Some City Bewohner.
Some Cityaner oder Genau.
Ja, das ist viel besser.
Sehr schön.
Also, mach's gut.
Vielen lieben Dank. Bis dann. Ja. Ciao.
Tschüss.